Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Games to Listen, unserem Audio-Podcast. Um genau zu sein, das ist Episode Nummer 7. Mein Name ist Thomas Vogt und ich bin wie üblich nicht allein hier, sondern habe Verstärkung im Gepäck. Heute mit von der Partie ist unser Mann, wenn es darum geht, 420 Challenges in Burnout Paradise zu schaffen. 3/4 hat er, glaube ich, schon geschafft. Herzlich willkommen, der Thomas Seiler, aka Säuli.
Hallo zusammen.
Wie üblich haben wir die Sendung unterteilt. In der Gamers Lounge diskutieren wir über die meist aktuellen Spiele, die wir in den letzten Tagen gespielt haben. Mit den News machen wir dann alle Consoleros heiß, egal ob Microsoft, Nintendo oder Sony. Weiter geht es dann mit der Gerüchteküche oder wie wir dem sagen, Rumors. Wir spekulieren, lamentieren über den neuesten Klatsch und Tratsch aus der Gamerswelt. Dafür haben wir heute keine Gamers in Deep sowie keine Rent- und Endkredits. Sorry also für alle, die das gerne hören. Aber ich denke, Rents haben wir generell sowieso genug.
Ja, da können wir immer wieder einwürfen, habe ich das Gefühl.
Ja, denke ich auch. Die musikalische Untermalung, die ihr im Hintergrund gehört, kommt von Deluge aus dem Album The Meta Pop Complex und vom Lomov mit dem Album Mounting Stacks. Beide Alben findet man wie immer beim Netlabel thinner.cc und Musik unterliegt somit auch der Creative Commons License. Wir danken den Musikern für ihren Beitrag. Ich glaube, das war es schon mit dem administrativen Teil und wir können endlich mit dem Spiel anfangen und dann gehen wir doch gerade in Gamers Lounge. Gamers Lounge. Hier besprechen wir die aktuellen Spiele, die wir seit dem letzten Podcast gespielt haben. Heute sprechen wir vor allem über Patches. Einer von diesen Patches hat nicht einmal etwas mit dem Spiel direkt zu tun. Es geht nicht um Neuerungen Gameplay. Dafür bietet er Pay-Per-View und Videos an. Ich spreche vom Gran Turismo 5 Prolog Update.
Gran Turismo TV on PlayStation 3. Another revolutionary breakthrough coming at you through Gran Turismo 5 Prolog. All out free and pay-per-view distribution of licensed automotive programs from around the world. Broadcasting loads of original content produced by Polyphony Digital in full high definition. Watch reviews of the world's newest sports cars and behind-the-scenes footage of their development. Brought to you faster than anywhere else. Presenting a variety of standard and high-definition automotive content. Japan's popular touring car race, the Super GT. The world-class exciting drift series, D1 Grand Prix. Professional drivers test and review the hottest new cars, best motoring. Fun with tuned cars, video option. And BBC's world-renowned automotive entertainment, Top Gear. Distribution of all this and more starts on Gran Turismo TV, accessed through the PlayStation Network.
Seit dem 1. August gibt es ein kostenloses Update für Gran Turismo 5 Prolog. Der neue Patch behebt einige Fehler im Spiel selber. Da wäre die Penalty-Bewertung ist verbessert worden. Im Zeitrennen stehen endlich mehr Reifen zur Auswahl. Und wer sich über die fehlerhafte Kollisionsabfrage im Online-Rennen schwarz geärgert hat, der ist ab sofort ein glücklicher Gamer. Das ist gefixt worden. Neben all diesen Bugfixes ist vor allem GTTV pimpt worden. Hinter GTTV verbirgt sich die Möglichkeit, Videos rund ums Thema Auto abzuladen und anzuschauen. Bisher war der Kanal aber wohl doch eher Pain in the Ass gewesen, vor allem für Autofans, weil es hat zum einen wenig Content gehabt. Der war zwar qualitativ nicht schlecht gewesen und auch die Bildqualität war sehr gut gewesen. Das meiste ist ja in HD dahergekommen. Aber die Bedienung war eher lausig gewesen. Also man musste stundenlang in einem Ladebalken zuschauen, bis die Sendungen endlich unten waren. Und Spulen oder so, das hat es überhaupt nicht gegeben.
Ja, gibt es das wirklich immer noch nicht?
Mittlerweile schon, damals hat es es nicht gegeben.
Ah, okay.
Damals musst du die Sendung von Anfang an schauen, hast du abgebrochen, hast du wieder von vorne
müssen machen. Ja, okay.
Jetzt mit dem Update ist alles ein bisschen besser geworden. Und zwar endlich kann man im Download im Hintergrund starten, und zwar 8 Stück. Das heisst, man braucht nicht mehr dem Ladebalken zuzuschauen, sondern man kann ganz normal spielen, man kann Spiel reingehen.
Stundenlang Sandwich machen.
Ja, und jetzt kannst du wirklich racen. Und man sieht auch im Übersichtsmenü, also im Hauptmenü, sieht man dann unter GTTV einen Ladebalken, wo man immer sieht, wie weit das schon ist.
Es hat, glaube ich, sogar eine Prozentanzeige, oder?
Ich glaube, Prozentanzeige ist nur, wenn du im GTTV selber bist.
Ah, okay.
Ich bin aber nicht ganz sicher.
Ich habe mir ja den Patch auch installiert und habe von einem alles abgeladen, was noch kostenlos ist, erhältlich war. Und ich war also froh, ob man es im Hintergrund machen konnte, weil es ist gerne langsam gekommen.
Ja.
Und ich, kann nicht sagen, dass es an meiner Bandbreite liegt daheim, da müsste ich eigentlich genug haben.
Ja, das ist wohl ähnlich wie mir gegangen. Was neu ist, eben neben diesen Gratis-Sachen, sind vor allem jetzt gibt's, neue Content, wo das Ganze ein bisschen interessanter macht. Da wäre zum einen das Auto-Kult-Magazin Top Gear aus Großbritannien. Dann Best Motoring aus Japan. Und von Polyphony Digital, also von dem Macher von GT selber, gibt es einen eigenen Kanal. Und die haben jetzt eine Ferrari-Berichterstattung gemacht, wo man den Gran Turismo-Erschaffer Yamauchi sieht, wie er Italien besucht. Und ja, dann in den Werken ein bisschen rumläuft. Aber eben, all diese Sachen gibt es leider nicht gratis. Man muss dafür zahlen. Zumindest für die meisten Sendungen.
Die Bezahlung läuft die über das PlayStation Network Konto, ganz so wie man es gewohnt ist vom Shop schon.
Genau, du hast einen Shop im Spiel selber, wo du deinen Content kannst markieren, wo du gerne kaufen möchtest, aber sobald du dann sagst bezahlen, öffnet er das Fenster zum PSN Shop und dort wird dann einfach von deiner Kreditkarte Geld abgebucht. Zum Start ist der Pay-Per-View-Inhalt ein bisschen billiger, 2 Wochen lang, beziehungsweise die sind jetzt dann schon rum. Aber man hat das Ganze zum halben Preis bekommen, weil der Standardpreis für eine Sendung wird 3,50 Franken sein, in Amerika 2 Dollar. Und die ersten 2 Wochen ist das für 1,75 zur Verfügung gestanden.
Das ist eigentlich noch ein fairer Preis. Also.
Ich finde auch, also je nach Sendung ist das also nicht schlecht.
Wie lange dauert so eine Sendung? 30 Minuten? Viertelstunde? 45 Minuten?
Das ist unterschiedlich. Also Top Gear dauert ungefähr 40 Minuten pro Sendung.
Ja.
Ferrari-Geschichte, die ist gerade etwa 15 Minuten. Dafür kommt die Ferrari-Sache in HD daher, während Top Gear nur in SD daherkommt.
Aha. Also der Preis ist also unabhängig davon, wie lange das Sendung dauert?
Genau, das, was sie zeigen, also was sie gezeigt haben, ist alles 1,75 Franken, der dann unten gestanden ist, 2 Wochen gültig. Bin ich noch gespannt, ob es dann in 2 Wochen, ob sie nochmal müssen zahlen. Ob es, weißt, wirklich Pay-Per-View ist und nicht...
Ja, für jedes Mal schauen, 3,50 abdrücken.
Genau. Nein, es war einfach ein bisschen komisch formuliert, weil halt steht, dieser Content ist 2 Wochen gültig.
Ja.
Das heisst für mich, halt nach 2 Wochen läuft es im Prinzip ab und ich müsste es wieder kaufen. Aber ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass es so gemeint ist.
Es wäre doch gerade ein bisschen fies.
Ja. Und ja, als grosser Top Gear-Fan habe ich das natürlich sofort testen. Und ja, die Sache war gar nicht so einfach gewesen. Zumindest nicht am 1. August. Denn wie sich herausgestellt hat, haben das wohl alle wollen testen auf dieser Welt. Und wir reden hier von knapp 2 Millionen GT5 Prolog-User. Was doch erheblich ist. Und der Download war also gähnend langsam. Ich habe schon den Patch gar nicht installieren können. Und ohne Patch passiert halt nichts. Meistens ist eine Meldung gekommen, so nach einer halben Stunde, Stunde, dass aus irgendwelchen Grund der Download abgebrochen. Die Surfer sind halt nicht für Peak-Anstürme ausgelegt. Das ist eigentlich in der Theorie verständlich, aber als Konsument eher nervig, würde ich sagen.
Ja, kann ich mir vorstellen.
Irgendwann hat es dann doch geklappt. Wie gesagt, ein paar neue Channels, Top Gear, Best Motoring, Video Option und Super GT sowie Polyphony Digitals Gran Turismo TV Special Kanal. Mich hat natürlich eben Top Gear interessiert und da bin ich schon mal ein bisschen überrascht gewesen. Denn es hat die ersten 4 Folgen von der Season 6 gegeben. Das klingt ja nicht schlecht, nur läuft aktuell auf BBC Season 11. das heisst nicht, Season 8, 6 bedeutet nicht, dass der Content uralt ist. Wir reden hier von 2004, 2005, weil BBC normalerweise 2 Seasons pro Jahr hat. Passiert also nicht, dass wenn man Season 6 anschaut, man plötzlich den Opel Manta sieht und dass ein neues Auto vorgestellt wird. So ist es nicht.
Manta gegen Golf GTI.
Ganz genau, aber es ist nicht das Allerneueste, was man dort sehen bekommt. Für alle nicht englisch sprechenden Fans kann ich sagen, es gibt einen Untertitel, und zwar einen nicht ausblendbaren deutschen Untertitel. Das ist besser als gar nichts.
Ja, aber doch leicht nervig.
Ja, vor allem wenn man Englisch kann, würde es vielleicht gerne ausblenden. Ja. Aber für alle anderen denke ich, es stört nicht so. Die Sendung ist wie gesagt in SD, aber das liegt glaube ich auch daran, weil BBC 2 die ganze Sendung nur in SD ausstrahlt. Die Übersetzung, also die Untertitel, sind einigermaßen brauchbar. Die Engländer benutzen für Geschwindigkeitsangaben Meilen statt Kilometer pro Stunde, zumindest in der Sendung. Und dann sagen sie natürlich in der Sendung, ja, das Auto braucht von 0 bis 60 Meilen 5 Sekunden. Und im Untertitel wird das für uns Festland-Europäer schon umgerechnet. Und es steht dann von 0 bis 100 braucht das Auto 5 Sekunden.
Ja, immerhin.
Dort liegt auch ein bisschen der Haken, und zwar sind mir dort die meisten Fehler aufgefallen. Zum Beispiel ist ein Mercedes getestet worden und dort ist angegeben worden, das Auto läuft knapp 170 Meilen pro Stunde und übersetzt ist das worden mit sagenhaften 390 Stundenkilometer.
Ja, geht nicht ganz auf. Da sind wir schon Bugatti richtig, da kannst du Ferrari abdrücken, wo man
das ist so, ja. Alles habe ich jetzt eher störend gefunden, weil für mich sind das halt, ich meine, in einer Fernsehsendung ist wohl das Wichtigste, natürlich in einer Autosendung ist das Wichtigste, sind die Fakten. Und wenn die falsch übersetzt werden und man halt nicht Englisch kann, denkt man vielleicht, ui, 390, da muss ich kaufen. es ist ja nur ein Mercedes.
Stell mit der EC-Karte für Vigan.
Ja, aber der Mercedes kostet vielleicht nur 80'000 Stutz, oder? Und irgendwie ein Lamborghini kostet 250'000, also ja. Wenn du mit dem Mercedes schon 390 schaffst. Dann hat es noch ein paar andere Fehler gehabt. PS-Angaben sind irgendwie in DB angezeigt worden, aber das sind wohl einfach Tippfehler gewesen. Es
hat auch in DB?
Ja, es ist einfach gestanden, das Auto zum Beispiel hat 120 PS, also hat er gesagt, und ja. Gestanden ist dann 120 dB.
Hä? Von wo kommt echt das her?
Ich weiß nicht, das ist ein Fehler. Es hat auch so Sachen gegeben wie iTunes, ist zum Beispiel mit einem grossen I und dann Bindestrich zu Tunes geschrieben.
Okay.
Worden. Es sind so Sachen, wo man sagt, ja, da hat wohl der Übersetzer das wohl nicht kennt. Und dann denkt man, gut, schreibe ich das mal so. Aber insgesamt hat das meiste keinen negativen Einfluss. Also es ist wirklich nicht so, dass irgendwie bei jedem Auto ein Fehler kommt, aber es ist halt ein bisschen.
Es wirkt schon ein bisschen billig.
Ja, man hätte sich ein bisschen mehr Mühe geben können. Insgesamt muss ich aber sagen, das Ganze ist recht gelungen. Die Frage ist halt, ob es sich lohnt, für eine 3 Jahre alte Sendung wirklich 1.75 Franken bzw. 3.50 Franken auszugeben. Für mich als Top Gear-Fan ja. Also, weil ich muss ganz ehrlich sagen, bei den Supercars, also bei den Ferraris oder Lamborghinis, die sie zeigen, da kommt eh nicht jedes Jahr ein neues Auto raus. Das macht es nicht viel aus. Aber sie testen natürlich auch normale Autos und wenn natürlich dort irgendwie ein 3 Jahre altes Renault-Modell gezeigt wird und dann erklärt wird, ob man das kaufen oder nicht, denke ich, ist es vielleicht schon nicht so ideal, dass man eine alte Sendung...
Dann bist du froh um das neue Feature, das kannst du vorwärts spulen.
Genau, ja. Aufgefallen sind mir noch ein paar negative Navigationspunkte. Und zwar ist vermutlich das Framework, wo man so auswählen kann, Play, Stop oder so, oder auch beim Download halt voran mit Downloaden, geben wir ein paar Informationen, nicht gemacht für 3 Auswahlpunkte, weil es hat dann, wenn man zum Beispiel einen Download angewählt hat, hat man können wählen zwischen abbrechen, pausieren oder sagen schliessen. Nur ist der Menüpunkt schliessen, da hat es kein Feld drum, wo man kann, kein Button, sondern ist nur so ein Text gestanden. Das hat ein bisschen komisch ausgesehen. Hoffe, das wird gefixt. Generell ist die ganze Menüführung eigentlich nicht schlecht gelungen. Was mir halt fehlt, ist so die Möglichkeit, das Ganze zu streamen. Ich meine, wenn ich schon angefangen habe zu downloaden, könnte ich es einfach zeigen, das, was ich schon downloadet habe. Und vielleicht noch das Preview. Obwohl, im Vergleich zum PSN-Job haben sie wirklich sehr viele Informationen zu jeder Sendung drin. Also du kannst dir schon ein bisschen Bild machen.
Immerhin.
Um was das geht. Was wirklich extrem positiv ist, ich meine, man darf jetzt nicht zu fest meckern, zum ersten Mal, die Geschichte von der Konsole kann man schon fast sagen, funktioniert ein Pay-Per-View-Start weltweit.
Ja, also mit 2 Tagen oder so Verspätung, bis wir endlich einmal den Patch bekommen.
Aber du kannst immerhin, kannst jetzt du in der Schweiz eine englische Sendung schauen, die sonst nie läuft und die ist noch übersetzt, zumindest mit Untertiteln. Ich weiss natürlich nicht, vielleicht läuft in England eine andere.
Automotorsport.
Aber zumindest funktioniert es weltweit, also bei uns, weil meine Xbox hat ja auch Filme in Deutschland, können wir nicht schauen in der Schweiz. Sony hat auf PSN Filme, können wir nicht schauen in der Schweiz. GTTV funktioniert.
Immerhin. Tönt das noch nicht schlecht. Also für Fans liegt es, glaube ich, sogar drinnen. Und ich meine, das Spiel selber kostet ja nicht den Vollpreis, oder?
Genau.
Wir bekommen es irgendwie für 50 Franken. 60?
Ja, 59 Blu-ray oder per Download direkt. Dann kommen wir gerade zum nächsten Patch.
Ja, der wäre von Battlefield Bad Company. Das Spiel wird published von Electronic Arts. DICE hat es entwickelt.
This is Private Terrence Sweetwater of B Company, and I hope you'll consider my request for a transfer. I mean, I really don't know how I ended up in this company, I do know, but I don't think I deserved it. And I don't think you've really thought it through. Because that virus thing, I honestly don't know where it came from. And if it really did have my name... I mean, look at the guys I'm here with. I mean, I got this one guy on my squad. Yeah, I don't want to mention any names, but... Well, Haggard. That's his name. And there is clearly something wrong with this guy. He sees something, he's gotta blow it up. If I'm around him, I don't think I'm gonna last for very long. I could be a valuable asset to the army. I mean, I'm smart. Really. I like almost got a college degree and I'm going to apply for MIT. The enemy, on the other hand, oh man, they've got their act together. I mean, there, you got real tactical capability. You got people who obviously know their job. Oh, okay. No, I'm picking up on the logic now. That's why you've got me here to begin with, isn't it? Okay. So you're not going to consider my request? You're just leaving me out?
Und die hey, ist das letzte, weiss das Datum nicht mehr, wir haben es nicht aufgeschrieben.
Das ist am 7.
August ist das, glaube ich, ja, stimmt. Ist ein Update rausgekommen für Multiplayer mit einem neuen Spielmodus, wo eigentlich die Fans schon lange eigentlich davon ausgegangen sind, dass der schon in der Vollversion wird drin sein, und zwar der Conquest-Modus, wo man von der PC-Battlefield-Version eigentlich schon kennt.
Mhm, der war immer schon drin.
Der war immer schon dabei gewesen. Bis jetzt hat es ja nur den Gold Rush-Modus gegeben, den sogenannten. Mhm. Für die, die es nicht kennen, das hat einen direkten Bezug zum Singleplayer-Modus, wo man ja als Bad Company unterwegs ist und unter anderem Goldbarren klauen oder zusammensammeln, wo irgendwelche Söldner liegen oder vergessen haben. Und im Gold Rush-Modus online hat man halt nach 2 Teams, die gegeneinander um die Goldkisten kämpfen. Das heisst, das eine Team ist Verteidiger, muss die Kisten verteidigen. Das andere Team probiert, die Kisten in dem Sinn zu erobern, indem sie sie in die Luft jagen. Das ist ein bisschen komisch, aber am Spielspass tut das eigentlich. Spielspass, wenn es dich gegangen wird, hat davon eigentlich nicht negativ beeinflusst. Mhm. Und es macht wirklich extrem Spass. Es ist auch vom ganzen Aufbau her im Gold Rush-Modus. Am Anfang, wenn das Spiel anfängt, ist die Karte eigentlich relativ klein. Die Verteidiger haben eine Basis mit 2 Goldkisten drin. Man ist meistens noch relativ schwach ausgerüstet. Das heisst, es stehen nicht so viele Fahrzeuge umeinander oder Panzer oder Helikopter sogar. Handkerum, die Angreifer sind schon relativ nah und können ja von der einen in den Kampfpanzer reinfahren und voll Karacho die überrollen. je nachdem, wenn die Spieler eben geschickt machen, die Angreifer, können sie das ausnutzen. Je nachdem, wenn die Verteidiger geschickt genug sind, können sie unter Umständen den ersten Angriff schon abwehren. Aber das ist recht schwierig. Mhm. Und im Ganzen hat es, glaube ich, 8 Kisten verteilt, also immer 2 Päckchen. Das heisst, es geht, wenn man die ersten 2 Kisten verloren hat, hat man als Verteidiger eine weitere Basis, die ein bisschen weiter hinten ist, wo wieder 2 Kisten zu verteidigen sind und so weiter bis zu den letzten 2. Und wenn man dann die Kisten 7 und 8 verloren hat, dann haben die Angreifer gewonnen. Mhm. Also tut man eigentlich, so kann man das gewinnen. Und ja, durch das die Karte immer grösser wird, haben die Angreifer auch einen immer weiteren Weg. Wobei sie, man hat dann auch später auch kann man dann eine Basis haben, die ein bisschen näher wieder am Geschehen ist, aber doch, man hat einen kleinen weiteren Weg und die Verteidigungspositionen wären eigentlich immer besser.
Ja, es gibt immer mehr Waffen.
Man hat immer mehr Waffen, man ist schon von der Lage her, die Verteidigung sind ein bisschen erhöhter und hat ein besseres Schussfeld oder es hat bessere Deckungen. Es wird also für die Angreifer eigentlich immer schwieriger, die nächsten Kisten zu erobern. Und dann kann es dann durchaus kommen, die ersten zwei Kisten hat man nach einer Minute verloren und dann geht es weiter, die nächsten Kisten verloren und die letzten zwei Kisten wird einfach noch neun ist extra 10 Minuten lang gekämpft und vorher hat man 10 Minuten alles andere verloren und am Schluss hat man noch eine können verteidigen und gewinnt die Runde noch.
Genau.
Also das macht wirklich schon extrem Spass. Ist für Einsteiger oder für Anfänger wahrscheinlich einfacher zu begreifen und einfacher zu spielen als der Conquest-Modus, habe ich das Gefühl.
Ja, der Meinung bin ich auch.
Weil das Teamwork spielt schon eine Rolle und es hat immer wieder Idioten, die als Verteidiger den Panzer nehmen und meinen, sie müssen den Gegner in der Basis angreifen, anstatt dass sie dahinter bleiben und schauen, dass man die abwehren kann.
Ja, das gibt es immer wieder.
Das gibt es immer wieder, aber es kommt halt nicht so häufig vor, unter das, dass man dann immer wieder in der Basis spawnet oder beim Teamkollegen, der meistens halt auch in der Nähe von der Basis ist, kann man sich relativ gut noch verteidigen.
Ja, ich denke auch, dass es verzeiht eher einen Fehler als im anderen Modus. Also wenn man als Einzelspieler einen Fehler macht oder eben mit dem Panzer wegfährt, ist das in dem Goldrush-Modus nicht so tragisch.
Ja, und wenn man einen stirbt, hat man doch meistens noch einen Kollegen in der Nähe, der einem den kann übernehmen. Und ja, eben jetzt vom Patch ist jetzt der neue Conquest-Modus endlich gekommen. Für die es nicht kennen, es hat auf der Karte, muss ich überlegen, es sind meistens 5 Punkte, die man erobern kann. Ja. Die sind mit Flaggen gekennzeichnet. Es hat im Prinzip jede Mannschaft fährt in einer Basis an. Die Flagge gehört einem. Und dann hat es, glaube ich, bin ich mir sicher, etwa so 3-4 neutrale Flaggen am Anfang, die man erobern kann. Wenn man die holt, dann gehört sie einem selbst, dann gehört sie deinem Team, dann kann man dort spawnen. Umgekehrt probieren natürlich die anderen auch möglichst viele Punkte zu erobern. Was für die Leute wahrscheinlich ein bisschen ungewohnt ist, es ist also möglich, die eigene Basis zu verlieren. Also man kann, wenn man schlecht spielt, die anderen gut spielen, kann es also sein, dass man plötzlich keine Basis mehr hat. Dann geht, das Ganze ist ja mit einer Art Ticketsystem gelaufen. Man sieht immer einen Balken, wie viel, sagen wir eigentlich Tickets oder wie viel Leben das Team noch zur Verfügung steht. Und wenn man dann halt alle Basen verloren hat, dann geht es einfach ruckzuck auf null runter und man hat verloren. Also da hast du dann noch knappliche Minuten oder zwei Zeit, höchstens für irgendwo wieder eine Flagge zu erobern und sonst ist es vorbei.
Und was je nach Map natürlich auch interessant ist oder halt dann eben zum Verhängnis kann werden, wenn man die eigene Basis verliert, hat man oft halt, dass den Gegner eigentlich sozusagen hinter einem spawnen, weil die Basis natürlich eigentlich im Rücken ist, weil man von dort, man läuft ja eigentlich von der Basis weg am Anfang, und die Gegner von vorne kommen, und wenn es natürlich noch auf der Seite einen Spawnpunkt hat, noch von dort,
das heisst, kann man dann eingekesselt werden, und dann wird es schwierig, dass man da wieder rauskommt.
Ja, das ist dann sehr schwierig, und da gibt es halt viele Kills, und jeder Kill ist, gibt er im Prinzip so beim Ticket Minuspunkte und das geht dann halt immer wie schneller und dann ist es auf Null und hat verloren.
Und ja, also Flaggen erobern ist eigentlich nicht schwierig. Es gibt einfach so einen bestimmten Umkreis, wo man zu dem Flaggenmarsch muss herkommen und dann läuft einfach ein Timer, bis die Flagge vom Gegner auf Null ist und dann läuft der Timer weiter, bis deine eigene Flagge wieder aufgezogen ist und dann gehört dir.
Der läuft aber nur, wenn kein Gegner ebenfalls in dem Kreis ist.
Das ist klar, ja. Also man muss die Zone, es ist keine grosse Zone rundum, aber die muss frei sein vom Gegner, sonst kann man sie nicht erobern.
Und was interessant ist, wenn man jetzt zum Beispiel mit Flaggen, also man hat einen Punkt erobert, aber der Gegner hat ihn zurückerobert und ist gerade am seine Fahnen aufziehen. Solange die Fahne nicht zuoberst oben ist, kannst du immer noch dort spawnen.
Ja, der gilt es glaube ich sogar noch als neutral. Also es blinkt, die Anzeige blinkt, das Fähnchen blinkt auf der Karte.
Ja, und dann kannst du, und das ist natürlich dann manchmal überraschend für...
Ist ein Vorteil für den Verteidiger, klar. Mhm. Weil der Angreifer kann erst spawnen, wenn er den Punkt vollständig erobert hat. Mhm. Und als Verteidiger kann man wirklich noch erobern, solange dass sie die anderen noch probieren, die eigene Flaggen aufzuziehen. Und dort ist es dann natürlich deutlich wichtiger, dass man ein brauchbares Team hat.
Oh ja.
Weil allein kann man so eine Flagge normalerweise nicht holen, weil es hätte sicher zwei, drei Gegner dort. Oder sobald man herkommt, merken sie es. Und wenn es ein gutes Team ist, dann kommen sie dort her oder spawnen dort. Und dann ist mehr chancenlos. Und da ist man eben schon darauf angewiesen, dass man vielleicht irgendwo einen Sniper hat, der einem ein bisschen Deckung geben kann und die abknipset, wo die von der Fahne verjagen wollen. Oder dass halt jemand dort hast, der dich heilen kann, wenn du geprägt bist. Also da ist jetzt das Teamwork viel wichtiger. Jedes Team ist ja eigentlich, also beim Conquest-Modus ist jedes Team eigentlich gleich ausgerüstet am Anfang. Aber wenn dann halt der Gegner eine gewisse Flagge, zum Beispiel deine Heimbasis geht, erobern, kommt dort halt wieder ein Heli führen und dann hat der Gegner plötzlich zwei Helikopter in der Luft.
Der Modus ist einfach, er ist viel brutaler, wenn du einen Fehler machst. Ich meine, einen Verlust von einer taktisch wichtigen Fahne, also eben wie die, zum Beispiel die eigene, also die Hauptbasis, das ist meistens schon.
Das tut verdammt weh. Ja, das ist schon, da bist schon.
Sehr gut beim Conquest-Mode überkommt, sind so die grossen Maps. Die Maps sind natürlich viel grösser, von Anfang ja. an, im Vergleich
also zu... Also im Prinzip ist von Anfang an die ganze Map da.
Es ist taktisch völlig anders zum Spielen. Also das hat mir natürlich auch sehr gefallen, dass man eigentlich im gleichen Spiel, dank einem neuen Modus, fast ein komplett neues Spiel bekommt.
Zumindest ja, also das Gameplay ist völlig, also ist völlig anders. Wobei, ich muss jetzt sagen, wenn man einmal Conquest-Modus beherrscht hat und die gleichen Strategien im Gold Rush-Modus anwendet, ist man sicher nicht schlecht bedient.
Der Gold Rush-Modus, für mich ist das mehr so der Einstiegsmodus. Du kannst dort gut leveln, weil es passiert eher, dass du mal 500-600 Punkte holst in einer Runde. Beim Conquest-Modus habe ich das auch bei den guten Gegnern nicht gesehen. Also du siehst am Schluss, wer gewonnen hat, und die haben gleich dann meistens vielleicht
300-400
maximal,
ja.
oder? Und du hast das Gefühl, sie haben absolut dominiert. Mhm. Also die Punkte verteilen sich ein bisschen besser über das gesamte Team, weil es, glaube ich, eben eher teamfördernd ist.
Gut, man merkt es ja jetzt auch mit den Spielmodi, wenn man Quickplay auswählt, einfach ganz sofort online spielen, gibt es nur den Gold Rush-Modus.
Ja.
Also der Conquest-Modus muss man wirklich ins Custom-Menü reingehen und sagen, ich will jetzt Conquest spielen und dann kommt man rein.
Das ist aber auch richtig so.
Es macht auf jeden Fall Spass. Es ist erstaunlicherweise wieder ein kostenloses Update. Die sind in letzter Zeit Mode. Ich freue mich darüber. Und es ist wirklich, es bringt zusätzlichen Wert. Also.
Ja, also ich kann mich da eigentlich nur anschliessen. Ja.
Jetzt, was mit dem Update, was mir negativ aufgefallen ist, ich habe ja das Demo schon gespielt. Das Spiel habe ich vielleicht eine Woche, nicht einmal bevor das Update rauskam, gespielt. Und ich habe weder im Demo noch in den paar Tagen vor dem Update je ein Netzwerkproblem gehabt. Und mit dem Update hat man also zwischendurch lag getroffen, dass es unspielbar ist.
Ja, das kann ich eigentlich jetzt zumindest auf der PS3 bestätigen.
Und wir haben ja auch nie eine Möglichkeit, also wir können ja selber keine Server auswählen, dass man irgendwie die, wo man eine schlechtere Verbindung hat oder so, könnte ignorieren. Man wird einfach irgendwie auf einen Server draufgeschmissen und dann merkst du es eigentlich schon, bevor du in das Spiel reingehst, wenn du die anderen siehst, rumlaufen, wie sich, oder man sieht auch Karten, die mit den Punkten von den eigenen Leuten, wie sich die bewegen, und dann weiss man schon, ob man Lag hat.
Ja, ist einfach, ich sage, das ist ausgleichende Gerechtigkeit, die Xbox-Besitzer ja auch ein Problem haben im Online-Modus, das wir ja schon mal im Podcast angesprochen haben, dass sie teilweise gar nicht joinen können. Und soviel ich weiss, hat das Update die Sachen gar nicht gefixt. Also es hat mal geheißen, zumindest vor dem Update, dass die Entwickler sich jetzt wirklich nur um den neuen Modus kümmern und nachher später Patches möchten liefern.
Mhm.
Und es gibt nochmal, glaube ich, ein paar Voice-Probleme bei der PS3. Also, wenn du im Squad möchtest reden, versteht dich nicht immer jeder. Manchmal kann nur der Squad-Leader reden, was ein bisschen nervig ist. Das hat man auf der Xbox dafür nicht. Und das möchten sie, glaube ich, mit einem weiteren Patch fixen. Und ich habe noch nie gehört, dass das Problem zumindest behoben worden ist jetzt mit dem Patch. Ich meine, es hätte ja auch sein können, dass das gefixt wird. Und ja, ich kann auch nur bestätigen, dass zumindest auf der PS3 das Ganze nicht mehr so lagfrei ist wie vorher. Also, es passiert
also mir ist das also locker passiert. Ich wollte eine Runde spielen. Das erste Game unspielbar, das zweite Game unspielbar. Dann irgendwie 5-6 Mal wieder raus und wieder joined. Und irgendwann hat man dann eine Runde gefunden, wo es geklappt hat. Dafür warst du dann in einem strunzdummen Team drin, wo keiner eine Ahnung hatte, was er machen muss. Du die ganze Zeit auf den Sack bekommen und dann hat der einfach den Spielspass schon ein bisschen gelitten.
Dann war es ein bisschen frustrierend. Was mir auch noch aufgefallen ist, ich weiss nicht, ob das vorher schon durch war, ja, ich spiele schon ein bisschen länger, also nicht erst seit dem Update, beziehungsweise wenige Tage vor dem Update, aber so manchmal habe ich das Gefühl, ich habe jemanden getroffen, abgeschossen, es hat meine Punkte bekommen und ich komme sie nicht über.
Das hast mir auch schon aufgefallen.
Es ist zwar nicht eingeblendet worden, dass ich jetzt, normalerweise wird eingeblendet, dass man unter jetzt Punkte bekommt, aber es wird auch nicht eingeblendet, von dem her okay, aber ich bin halt davon ausgegangen, es hat wirklich nicht kein anderer auf ihn geschossen, weil er halt im Güggehäu war und dort ist kein Mensch außer ich. Und ich habe den Kill nicht bekommen, das ist mir jetzt schon ein paar Mal passiert. Ich kann nicht sagen, ob das wirklich ein Bug ist, ist natürlich schwierig zum nachvollziehen, aber das ist mir vorher nicht aufgefallen, vor dem Update. Trophy-Support für PS3 gibt es nicht.
Nein.
Nicht so tragisch, aber es wäre halt schön bei neuen Spielen, muss man sagen. Könnte man es eigentlich mittlerweile erwarten jetzt. Also.
Ja, so von jetzt an muss ich sagen, jedes Spiel, das rauskommt, das keine Trophys hat, ist... Ja.
Ja, und dein Fazit? Schluss?
Ganz kurz. Ich habe, glaube schon 20 Stunden drauf verbraten und es macht Spass. Also Multiplayer-Modus macht extrem Spass. Singleplayer-Modus sind wir jetzt nicht so drauf eingegangen, an dem habe ich ein weniger Freude, aber Multiplayer ist auf jeden Fall... Doch.
Muss man haben, diesen Sommer, he?
Ja, also... Jetzt, gut, jetzt die DM ist vorbei.
Läuft noch Olympiade.
Jetzt läuft noch ein bisschen Olympiade, dann gewinnt er mit dem Doping. ja, also doch, kann ich empfehlen.
Ich kann mich nur anschliessen. Dann kommen wir zum letzten Spiel in der Gamers Launch. Und zwar habe ich Soul Calibur 4 gespielt von Namco Bandai Games, published von Ubisoft.
From all over the world, they come in search of vengeance, honor, salvation. Driven by the desire to wield the soul swords. But the swords may have met their match.
Vielleicht für die, die es nicht kennen, Soul Calibur ist ein Fight-Spiel, also ein Beat'em-up-Spiel. Anders als bei Tekken oder Street Fighter, die auch sehr bekannt sind, kämpft man bei Soul Calibur mit Waffen. Und es ist von Anfang an als 3D-Prügelspiel konzipiert worden. Also schon der erste Teil war in 3D.
Ist das der auf der Dreamcast gewesen?
Das ist auf der erste Spielhalle, nachher Dreamcast, 1-zu-1-Umsetzung.
Damals ja, das hatte sogar ein Original gehabt.
Ja, ich hoffe es.
Ja, das ist eins von den... Ich bin normalerweise Prügelspiel gar nicht mein Ding, aber das ist, glaube ich, das einzige Prügelspiel, das ich mir gekauft habe. Und das hat also Spass gemacht.
Ja, es war also damals ein absoluter Hit gewesen. Ähnelt ein bisschen Tekken oder Virtua Fighter, weil es eben 3D war. Aber damals wohl nur eine Stufe besser als Tekken und eine Stufe besser als Virtua Fighter. Wobei, hat natürlich auch ein bisschen andere Leute angesprochen. Jetzt, der neueste Teil von der Soul Calibur-Reihe kommt auch sehr hübsch daher. Also, grafisch hat es schon immer top ausgesehen, auch auf den alten Konsolen, also die alte Version. Und jetzt Teil 4, das erste Mal Next Gen und muss sagen, blitzsaubere Animationen, detaillierte Figuren, coole Effekte. Auch die verschiedenen Arenen sind meistens sehr gut gelungen. Vor allem sind sie abwechslungsreich. Man hätte vielleicht die Hintergründe ein bisschen mehr animieren können. Je nach Arena ist das halt, gibt es ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger. Aber das ist im Endeffekt nicht wirklich störend. Man hätte auch können sagen, dass man die Arena selber mehr ins Kampfgeschehen einbezieht, also dass mehr kaputt kann gehen. Ich meine, es kann schon, du kannst den Boden kaputt machen, indem du einen Gegner abschmeißt. Aber ja, du kannst nicht im Prinzip auf verschiedenen Ebenen kämpfen, wie es zum Beispiel bei Mortal Kombat mal gegeben hat.
Aber das hat keinen Einfluss auf das Gameplay. Also nicht,
Absolut nicht. Nein, das ist einfach ein grafisches Gimmick. Also wenn ich ihn verhaue und er geht runter, geht um. und das ist so ein 2 Meter Hühne mit einer riesen Rüstung, dann schlägt es halt vom Bodensplitter Steinbröcke weg.
Ja.
Aber das macht nichts. Aber das Witzige ist noch, im Prinzip, der Schaden bleibt während dem ganzen Spiel. Also du siehst die Möcke, die dort sind, die bleiben die ganze Zeit, die gehen nicht weg. Oder auch die Löcher, die es geht.
Okay.
Normalerweise sieht man bei vielen Spielen, wo das dann einfach so wegfadet und man sieht es nicht mehr.
Ja.
Das ist jetzt da. Also eben insgesamt tipptopp. Also es funktioniert alles prima. Zur Auswahl stehen 33 Kämpfer.
Schon von Anfang an oder muss man ihn noch freischalten?
Nein, man muss natürlich einige freischalten. Aber man hat relativ viel zur Auswahl. Ich habe sie ehrlich gesagt nicht gezählt. Aber es sind viele. Du hast also sogar den Yoda oder den Darth Vader von Anfang an. Ich gehe nicht später darauf ein. Und es gibt noch so einen geheimnisvollen leeren Slot, wo man wohl noch irgendeinen kann speziell freispielen. Aber das weiß ich nicht. Also so bin ich dann auch noch nicht gewesen. Alle Spielercharaktere sind sehr detailliert, also die Rüstungen sind opulent, mehrschichtig, also das sieht man vor allem, wenn man so einen Gegner malträtiert, dass seine Rüstung geht kaputt oder und dann siehst du zum Beispiel, plötzlich schaut sein T-Shirt unterführen. Ich denke vor allem für uns Männer, wir kämpfen natürlich sehr gerne gegen Frauencharakter, weil dort sieht man dann sehr gut die neue Brustphysik von der Spielerin. Das Ganze ist sehr detailliert und man kann auch in einem neuen Editor-Modus seine eigenen Kämpfer zusammenstellen. Und dort hat Namco also wirklich einen ganzen Haufen Kleidung und Rüstungsgegenstand ins Spiel reingepackt.
Mhm.
Man kann zum Beispiel während der Kämpfe kann man Geld gewinnen, also wenn man gewinnt, kommt man Gold über. Und mit dem Gold kann man sich dann eben die Rüstungssachen kaufen und das ist wirklich, also wenn ich jetzt sage, sie haben viel drin, muss ich wirklich sagen, extrem viel. Also im Netz habe ich schon Videos gesehen, wo die Leute sich einen Batman gebildet haben. Daraus, weil es gibt, du kannst wirklich von der Kappe, von der Unterhose, du kannst alles einstellen. Und ich bin sonst nicht so ein Fan von solchen Sachen. Für mich interessiert das normalerweise nicht, aber sogar ich finde es wirklich interessant. Also es ist cool gemacht, das ganze Freischaltsystem. Du kannst auch mit dem Gold, das du dir erkämpfst, kannst du Artworks oder Videos freischalten. Also du hast in anderen Menüoptionen, hast du zum Beispiel so Galerie, dann kannst du dort verschiedene Bilder kaufen. Also die musst du auch zahlen. Und die sind recht gut. Du kannst sie als Demo anschauen, also als Dia-Show kannst du sie einblenden. Du kannst auch Videoclips von den einzelnen Kämpfen freischalten. So. Also du musst in dem Sinne nicht unbedingt frei spielen, sondern du kannst so frei kaufen.
Aha.
Also das macht es wirklich nicht schlecht. Die musikalische Untermalung die mag dafür nicht ganz mit der Grafik mithalten. Sie ist okay, aber nicht wirklich berauschend. Dank dem Star Wars Charakter gibt es immerhin die offiziellen Star Wars Musikstücke. Das sind ein paar. Und ja, macht natürlich Spass, wenn die kommen. So zum typischen Star Wars Sound mit dem Darth Vader oder dem Yoda. Fighten. Und die Musik passt generell eigentlich immer zu den Arenen. Trotzdem muss ich sagen, Custom Soundtrack, es wäre wirklich nicht zu viel verlangt gewesen. Weil man muss auch sehen, so Beat'em-up-Spiele, da kommt nicht jedes Jahr eine neue Version raus, sondern kommt vielleicht alle 2-3 Jahre eine neue Version und die Leute spielen das Spiel aber teilweise auch so lange, weil es halt nicht, das ist kein verbrauchter Markt, wie bei den Shooter. Also früher ist das zwar mal der Fall gewesen, aber mittlerweile nicht mehr. Und dann wäre so Custom-Soundtrack wirklich nicht, ich meine, ich möchte nicht 3 Jahre den gleichen Sound hören. Wäre gäbig, vielleicht kommt es ja mal als Patch, oder weiß man ja nicht. Jetzt zum wichtigsten Teil des Spiels, und zwar die Steuerung. Und da muss ich sagen, Soul Calibur glänzt hier wieder einfach absolut, weil das Ganze ist sehr einsteigerfreundlich im Vergleich zu anderen Spielen. Also wenn man jetzt an Virtua Fighter denkt, das ist zwar für Fans, die tausende Stunden investieren, absolut top, aber wenn du das einem gibst, der noch nie ein Fight-Spiel gespielt hat, dann kann der keine spektakulären Schläge machen, weil es ist einfach alles zu kompliziert. Und das mindert dann halt auch oft den Spielspaß, weil es ist halt doch der erste Eindruck, der sehr oft zählt. Und das ist da absolut gelungen. Also das Bediensystem ist tipptopp. Das heisst aber nicht, wenn ich sage, es ist einsteigerfreundlich, dass es keine Tiefe hat. Also
es gibt immer noch hunderttausende Moves, oder?
Ja, du kannst im Trainingsmodus kannst du stundenlang neue Sachen üben, aber generell zum einen funktioniert es relativ einfach, also du kannst auch die Moves relativ einfach ausführen, aber eben auch ein Neueinsteiger hat von Anfang an so durch Button-Mashing in Anführungszeichen gerade eine Chance zum Einsteigen. Also das kann man fast ein bisschen wie Tekken vergleichen, das ist ja, geht auch ein bisschen die Richtung. Vor allem am Anfang ist das, bei den ersten Tekken ist es ganz extrem gewesen, es ist wirklich sehr arcade-lastig gewesen. Mittlerweile hat es natürlich auch eine unglaubliche Tiefe erlangt, jetzt mit dem Teil 5 schon. Aber persönlich, das ist jetzt rein persönlich meine Meinung, finde ich Soul Calibur immer noch viel einsteigerfreundlicher. Und da habe ich dann nicht das Gefühl, dass ein absoluter Anfänger mich schlägt. Das habe ich dann bei Tekken doch immer wieder mal so das Gefühl gehabt, dass einer, der es nicht so kann, und ich bin auch kein super Tekken-Spieler, aber vielleicht doch besser als er, komme ich eher auf Kappen über als bei Soul Calibur. Darum finde ich halt die Mischung fast noch ein bisschen besser bei Soul Calibur als bei Tekken. Aber ich denke, das ist individuell. Aber es ist zumindest nicht zu vergleichen mit Virtua Fighter, wo man eben muss sagen, das ist... Oh, ich bin zwar schon auch Fan, aber eben, das spielst du lieber allein. Und dann nach 3 Jahren wachst du dann mal gegen einen anderen Kämpfer im echten Leben, damit du nicht gerade wirklich auf die Kappe bekommst. Also, ja, da muss ich jetzt sagen, eben, die Steuerung, die ist natürlich noch so gut wie der Pad. Und, da muss ich jetzt leider, obwohl ich auch Xbox vertrete, sagen, ja, das funktioniert auf der Xbox nicht ganz so gut mit dem Digipad, weil es ist halt sehr schwammig. Man kann es aber mit dem Analogstick spielen, aber das ist auch nicht jedermanns Sache.
Also du bist ja mehr Fan von Digipad, oder?
Ich bin bei Fightspielen generell ja mehr Fan von Digipads. Und ja, du kannst natürlich Abhilfe schaffen, indem du dir einen Arcade-Stick kaufst. Einen haben wir auf unserer Website erst vor kurzem vorgestellt. Aber auch, es gibt auch eine limitierte Soul Calibur Edition, wo es auch einen Soul Calibur Stick gibt. Aber es gibt dann sonst Massen, es gibt dann den Virtua Fighter Stick, den man nutzen kann. Und Hori hat, glaube ich, relativ viele so Sticks im Angebot. Wobei, man sollte vielleicht nicht den allergünstigsten nehmen. Und dort sehe ich halt schon wieder das Problem, die Dinger sind nicht gratis. Das heisst, für einen Casual Gamer, ja. Mhm. Ja, also Casual im Sinne von oder einer, der halt jetzt nur ein paar Stunden damit spielt oder mit Kollegen ein bisschen spielen will, ist die Investition dann doch sehr hoch, damit er einigermaßen gut kann spielen. Man kann zwar sagen, ihm ist vielleicht egal, ob wie schwammig das Steuerung ist, aber ich denke, ja, es ist doch schon wichtig. Also mit einem Fightspiel ist Steuerung so und so.
Auf jeden Fall. Also.
Das passt nicht ganz so, aber trotzdem. Sonst generell zu beiden Versionen vielleicht noch ein paar Informationen. Grafisch sind Spiele absolut identisch. Trotzdem eben würde ich PS3-Version vorziehen und haben wir auch PS3-Version gekauft. Schweren Herzens zur Konkurrenz gegangen. Aber eben, das ist halt, wie es angesprochen, ein Xbox-Controller-Problem. Außerdem habe ich einen Stick für PS3, so einen Virtua Fighter-Stick. Aber eben, du brauchst eigentlich 2 und dann habe ich gefunden, wenn, dann kaufe ich höchstens noch einen für PS3 und nicht 2 für die Xbox. Dann gibt es subjektiv halt noch einen Punkt, der mich eher anspricht, also wo PS3 eher anspricht aus meiner Sicht. Und zwar ist der Yoda, den es auf die Xbox gibt, der weniger interessante Kämpfer als der Darth Vader, weil der Yoda spielt sich anders als der Rest der Charaktere im Spiel. Er ist fast ein bisschen Fremdkörper. Es ist nicht so, dass man nicht zocken kann, aber er ist halt wirklich anders. Er läuft fast nicht, er hüpft halt die ganze Zeit rum, ist so ein Zappligen. Passt mir halt, ehrlich gesagt, nicht. Also dort hat mir der Darth Vader von Anfang an gefallen. Das war schon so, als wir an den Ubi Days das erste Mal gespielt haben. Da habe ich mir sagen, oh, wenn dann der Darth Vader, ich denke, das Problem wird sich eh lösen, weil in 1-2 Monaten gibt es wohl, oder vielleicht noch früher, die Charakter jeweils als Download auf die jeweilige Konsole, also dass der Yoda dann kann auf die PS3 kaufen und downloaden. Aber jetzt, aktuell, muss ich sagen, würde ich eher PS3-Version wegen dem vorziehen. Und dann halt noch ein anderer Grund, der für mich halt auch noch wichtig ist und normalerweise eher für die Xbox spricht, aber jetzt hier nicht. Und zwar geht es um die optionale Installation. Ja, richtig gehört, Installation. Mhm. Ich, der sonst auch nicht so Fan bin von Installationen, zwar es nicht hassen, aber generell mich schon fragen, warum dass das zwanghaft immer muss gemacht werden. Aber jetzt hier, wenn man beide Spiele vergleicht, ohne dass man irgendetwas installiert, ladet die Xbox-Version 2-3 Sekunden schneller als die PS3-Version. Das merkt man ja. Vor allem mit der Charakterauswahl, wo man dann halt immer ein bisschen warten muss. Und dann auch, wenn man wirklich startet und es dann zum Kampf ladet, ist die Xbox-Version minimal schneller. Und da kann man halt in der PS3, in den Optionen, kann man sagen, Harddisk-Installation und dann installiert er so ziemlich das ganze Spiel.
Okay.
Geht 15 Minuten, das geht relativ lang dafür.
Ja, das braucht doch eine rechte Zeit.
Aber dann hat man keine Ladezeiten mehr, und zwar komplett keine mehr. Also man hat beim Start des Spiels, ich muss natürlich Spiele noch drin haben.
Ja, und dann alle Logos
die
und
werden, genau, die, das wird alles noch von der Disc geladen, also von der Blu-ray. Aber nachher, wenn man im Charaktermenü ist, das fühlt sich dann an wie bei einem Modul. Also wie die alten Spiele mit Moduls.
Also zack.
Charakter auswählen, Start, zack, du siehst schnell den Charakter gross und dann geht's schon los. Also die Ladezeiten gehen weg. Und das ist halt schon ein Vorteil, weil man ist halt sehr oft am Charakter wählen und dann starten wir wieder, Charakter wählen, starten wieder. Also die 15 Minuten hat man schnell eingeholt, wenn man Spiele oft spielt. Und das sind für mich so die drei Hauptgründe, wo ich muss sagen, da hat PS3 aus meiner Sicht ein Plus. Wer das Luxusproblem hat und beide Konsolen hat, der soll auf PS3-Version switchen. Außer er hat keine Kollegen dort und er will unbedingt.
Ja, jetzt gerade wollen sagen, wie sieht es im Multiplayer aus?
Ja, und das ist schon neu. Gibt es endlich einen Online-Multiplayer-Modus. Multiplayer hat es ja vorher schon gegeben.
Ja, aber jetzt eben online.
Das funktioniert eigentlich recht gut. Es gibt wie im normalen Online-Multiplayer-Modus gibt es den Standard- und den Spezialmodus. Im Standard-Modus kannst du keine Spezialfähigkeiten einsetzen. Und Ausrüstungsgegenstände kannst du auch nicht benutzen, so spezielle. Und im Spezialmodus darfst du das alles benutzen. Also da gibt es zum Beispiel, nur so schnell, es gibt den Apprentice, das ist sozusagen der Schüler von, oder ich weiß nicht, ob es der Schüler, doch, ich glaube der Schüler von Darth Vader, der auch im Spiel ist. Also es hat eigentlich drei Star Wars Charakter drin, nicht nur zwei. Okay. Und den gibt es aber auf beiden Konsolen. Und der ist recht powerful, muss ich also sagen, im Vergleich zu Yoda und zum Darth Vader. Und das ist auch eine gute Werbung für das nächste Star Wars Game, Star Wars Force Unleashed, wo ja in zwei Monaten rauskommt. Das ist der gleiche Charakter, der dort mitmacht. Und ja, der hat doch sehr viele Special Moves und die kann man dann halt abschalten. Oder? Weil er ist, ja, sonst wäre er ein bisschen zu stark, würde ich sagen.
Ein bisschen zu übertrieben.
Es gibt in dem Sinn die gleichen Modi. Es funktioniert wirklich sehr gut, es ist sehr lagfrei, also zumindest bei meinen Tests gewesen. Das ist natürlich wirklich sehr individuell. Wenn halt dein Gegner gerade Torrent am Laufen hat und 15 Filme runterlässt nebenbei, dann wird das nichts, dann wird das lagen, das ist klar. Und du hast natürlich keinen Einfluss auf deinen Gegner, was er macht. Aber du siehst immer, wie die Qualität von der Leitung ist vom Gegner im Prinzip. Und wenn die 5 oder 4 ist, dann hast du absolut kein Problem. Also das ist lagfrei. Okay. Und wenn es mal laggt, dann ist es zum Beispiel anders als bei Super Smash Bros., wo wir auch schon erzählt haben, dass es dann so in Zeitlupen-Modus kommt und dann alles, weil es framesynchron ist, alles halt wirklich langsam daherkommt, haltet Soul Calibur im Prinzip Spiele kurz an, wartet, bis die Leitungen wieder synchron sind und dann geht es weiter.
Dann geht es weiter.
Ist klingt komisch, funktioniert aber witzigerweise sehr gut. Also es ist nicht, stört gar nicht, weil eben, du kommst halt nicht noch einen Schlag vorher noch schnell über oder so, weil es jetzt nicht synchron ist, sondern es bleibt halt schnell stehen. Sinkt. Meistens geht das 2-3 Sekunden und dann geht es wieder weiter. Vielleicht noch kurz generell zu den Modis, weil es hat sich doch das eine oder andere geändert. Es gibt obligate Training- und Arcade-Modus, also hat es schon immer gegeben. Dann einen simplen Geschichtsmodus, der so im Prinzip so einen Story-Modus simuliert. Pro Fighter macht man dort 5 Kämpfe gegen verschiedene Gegner und ja, wenn man die dann geschlagen hat, ja, haben wir einen im Prinzip auch neu freigespielt. Man sieht ein paar kleine Cutscenes, ein paar Storyfetzen zu dem Gegner. Also jetzt nicht zum Gegner, zum eigenen Kämpfer. Aber viel Information ist das nicht. Es ist nett zum Anschauen, aber es erinnert mich so ein bisschen, weißt du, so, weiß nicht, Tekken hast du vielleicht auch mal gespielt auf der PlayStation 1 oder in der Spielhalle?
Nein, habe ich nicht.
So ein paar kurz CGIs sind es halt damals gewesen, mittlerweile ist Ingame-Grafik, wo sieht super aus, lustig, oder lustig, vielleicht manchmal schon interessant, ja. Aber es tut nichts zur Sache, oder? Es ist halt
also eben genauso wichtig wie die Story in einem Pornofilm.
Genau, es
tut nichts zur Sache.
Genau, ja, man kann es etwa so sagen, ja. Man hat also einen Modus auch übrigens etwa noch 10 Minuten durch, mit jedem Kampf, also mit pro Kämpfer. Gott, ist man dort relativ zackig, kommt man dort vorwärts. Also dort hat Namco schon nicht wirklich neu erfunden. Denn in den alten Soul Calibur-Spielen hat es einen Missionsmodus gegeben. Und den hat man jetzt abgeschafft. Und der Missionsmodus war der mit dem meisten Spielspass bzw. dem meisten Spieltiefe. Aber man hat natürlich etwas Neues gebracht. Es nennt sich jetzt Schicksalturm. Und das hat mich, als ich es gelesen habe, dass es so den Bruce Lee-Film erinnert. Und er da die 4-5 Stockwerke muss erklimmen. Das sind 60 Stockwerke, die man erklimmen muss. Und da wieder runter gehen. Also man hat doch einen Haufen Kämpfe vor sich. Und ja, pro Etage muss man eben einen bekämpfen, beziehungsweise manchmal auch mehrere so Mini-Stories erfüllen. Also zum Beispiel, ja, da musst du noch das, die Kisten aufmachen während dem Kampf und dieses. Oder du musst genau den Move machen oder du musst jetzt Ring-Out schmeißen oder du kannst nur mit dem Schlag killen. Also es kommen so kleine Quests im Prinzip.
Ja.
Und muss sagen, es ist voll hardcore. Also es fährt vielleicht easy, ja, aber so nach 10, also glaube ich beim 12. oder so.
Aber die musst du nicht am Stück durchspielen, oder?
Nein, die kannst du abspeichern.
Ja, okay.
Also jedes Mal, wenn du es geschafft hast, speichert es ab. Ist wirklich, es wird, also von da, so die ersten 4, 5, denkst du, easy, 60. Dann schaust du auf die Uhr, ja, bin ich 10 Minuten durch. Aber ja, es wird dann so ab dem 10. dunkel. Mich persönlich, wenn ich bin nicht ein Superprofi, hat es wirklich auch schwer dunkel. Aber immer so, dass es halt fordernd ist. Nicht frustrierend, sondern fordernd. Und das muss ich sagen, ist wirklich geil gelungen. Und ja, da ich weiss, dass es 60 Stockwerke sind, wenn ich die noch wieder durch ab muss machen, habe ich noch einiges vor mir. Aber eben, ist nicht unfair. Und das im Prinzip ersetzt das halt den Missionsmodus. Und ja, und dann über den Multiplayer-Modus haben wir schon geredet. Kannst natürlich wie immer auch noch das zweite lokale zocken.
Ja. Also,
wenn du zwei Kollegen hast. Ja. Als Fazit vielleicht. Soul Calibur bietet für alle etwas, also für Einsteiger und für Profis. Es hat eine einfache Steuerung und doch auch für Profis genug Spieltiefe und komplexe Kombos. Und dank dem Schicksalturm haben die sowieso genug zu tun. Und der Online-Modus bietet sowieso, unlimited Gameplay, weil du kannst jeden Tag gegen einen anderen kämpfen.
Es bietet auch so etwas, wenn du schnell am Abend 20 Minuten, eine halbe Stunde ein bisschen prügeln, aber du kannst das so 365 Tage machen und hast immer noch etwas zu dir.
Genau, also für mich Soul Calibur 4 ein absoluter Must-Have-Titel für Beat'em-Up-Fans sowieso. Für solche, die es gerne möchten werden oder mal die Einstieg suchen, ist das ideale Spiel. Und eben, obwohl dieses Jahr noch ein weiterer Kracher kommt, wie Street Fighter 4, muss ich sagen, ist das eigentlich egal. Also man kann das genauso kaufen. Es sind nicht die gleichen Spiele, sie werden auch nicht die gleichen Leute ansprechen, das gleiche Zielpublikum. Und ja, also für mich wirklich top.
Ja.
Okay.
Vielleicht kaufen wir es ja gleich noch.
Vielleicht kaufen wir es gleich noch. Also du hast ja PS3, also hast du gerade die richtige Konsole gespielt. Ja. Ja, da sind wir wieder mit den News, das Neueste aus der Games-Welt. Die kurze Pause vorher haben wir gebraucht, weil nachdem wir jetzt fast 17 Stunden schon podcastet haben, was ihr nicht gehört, wir haben es leider schon rausschneiden, wir haben über Gears of War 2 geredet, God of War 3, einfach die neuesten Spiele.
Schon durchgespielt, darfst du eigentlich
niemandem sagen. Nein, normalerweise sind das natürlich die Meldungen, die in die News gehören. Weil die Spiele sind ja noch nicht aus. Und wie immer sind die News aufgeteilt in die einzelnen Sektionen, also Konsolensektionen, PlayStation, Nintendo und Microsoft. Fangen wir doch an mit dem PlayStation-Universum und da gebe ich dir doch gerade das Wort.
Ja, damit haben wir ja schon die ganze Zeit von Patches und Updates haben. Es haben jetzt mittlerweile sind doch für einige Spiele, also für einige, ein paar wenige eigentlich nur, aber langsam fängt es damit an, sie Updates rauszukommen, dass man jetzt endlich auch Trophys holen kann in diesem Spiel. Eins von den ersten, wo das rausgekommen dafür ist Uncharted gewesen, Drake's Fortune. Deutsch Titel weiss ich natürlich nicht, weil ich es auf Englisch gekauft habe.
Drake's Schicksal.
Drake's Schicksal, okay. Da habe ich den Patch installiert, aber ich habe nichts gespielt. Ich muss aber sagen, die Trophys, die man hier holen kann, sind, soviel ich weiss, identisch mit den Medaillen, die man schon jetzt im Spiel holen konnte.
Aber muss es nochmal spielen?
Wir müssen es aber noch einmal freischalten. Jawohl. Also, die Medaillen, die wir jetzt geholt haben, sind nichts wert in dem Sinn. Also, wenn man Trophys haben will, dass man online gegenüber den Kollegen kann plagieren, muss man das Spiel noch einmal spielen.
Das ist immer so eine Sache. Auf eine Art ist es ja gut, das macht es vielleicht noch mal Lust zum Spielen, aber es scheisst halt gleich noch irgendwie an.
Ich habe mir so überlegt, ob ich es noch einmal so anfangen, aber es ist dann halt einfach zu viel. Es hat noch zu viele andere Spiele gegeben.
Das ist so, ja.
Und jetzt das zweite Spiel, das jetzt mittlerweile auch Trophys unterstützt, ist Buzz Quiz TV.
Mhm, genau, da ist ein Patch gekommen.
Was mir aufgefallen ist, der Patch für BuzzQuiz war genau gleich gross wie für Uncharted.
Aber bringt der nicht noch etwas mehr? Du hast mir mal irgendetwas noch erzählt, dass der Patch irgendwie noch Sofa zu Sofa verbessert.
Sie haben den Sofa zu Sofa-Modus verbessert, dass jetzt einfach im Prinzip kann man. Ich habe es eben leider nicht selber ausprobiert. Ich habe es nur, das kann man noch als Gerücht abtun. Im Sofa gegen Sofa-Modus können nicht so zu Märten hoch an der gleichen Konsole gegen andere Leute spielen und wir spielen dann als Team.
Das heisst, alle Buzzer sind
also
aktiv?
Alle Buzzer sind aktiv und du spielst als Mannschaft gegen die anderen und wenn du jetzt das vierte vier Buzzer hast, spielen einfach die vier Leute und der halt als erstes drückt, dem seine Antwort zählt.
Ah, genau.
Wenn du jetzt halt einen hast, der ein Buttonmeister ist und immer das Falsche drückst, dann willst du halt dann lieber nicht mehr im Team haben.
Ja.
Dann ist für Warhawk, der Online-Shooter aus dem PlayStation-Netzwerk, auch das Trophy-Update angekündigt worden.
Okay.
Das kommt am 27. August raus, nicht am 17. Entschuldigung. Mhm. Dort werden aber Trophys, nicht alle, aber gewisse Trophys werden sogenannte retroaktiv sein. Das heisst, gewisse die Sachen, die man im Spiel schon erreicht hat, werden dann automatisch in Trophys umgewandelt. Es hat einen einfachen Grund, warum man das bei Warhawk machen kann und bei Uncharted nicht. Bei Warhawk liegen die Statistiken auf den Server von Sony. Mhm. Das heisst, man kann nicht irgendwie ein Safe-Game abladen und sich schnell alle Trophys freischalten. Das Update wird noch mehr Änderungen bringen, da werden wir sicher noch einen Artikel schreiben dazu. Es wird einen Tutorial-Modus geben für die Neueinsteiger. Weil wenn man jetzt mittlerweile mit Warhawk anfängt und auf einen Profi trifft, der das schon viel gespielt hat, dann wird man das Spiel sicher nie mehr spielen. Also, und es werden noch sonst kleine Änderungen dabei sein und das Update wird kostenlos.
Das finde ich immer ziemlich geil von diesen Typen von Warhawk, weil alle Updates sind gratis. Ich glaube, sie haben erst ein Map-Pack rausgebracht, das etwas kostet.
Nein, zwei hat es gegeben. Es hat zwei gegeben, mit neuen Waffen und neuen Fahrzeugen.
Ah, stimmt. Ich habe das Omega, ist, glaub, das erste gewesen. Das, habe ich
das Omega Dawn oder so irgendwie. Da ist eine neue Map gekommen und das Dropship.
Genau, ja. Das habe ich mir noch gekauft.
Und es hat dann noch eins gegeben, das kostenpflichtig ist.
Das habe ich dann eben nicht mehr gekauft, weil ich etwas aus dem Warhawk rausgekommen bin. Aber ich... Es ist einfach immer noch ein gutes Spiel, aber ja, die Konkurrenz ist halt gross.
Also ich könnte mir vorstellen, mit dem Trophy-Patch werde ich da wieder ein bisschen spielen.
Also ich werde sicher mal schauen, ob ich einen Trophy bekommen habe.
Ja.
Und also ich denke, Sony sollte es vielleicht ein bisschen mehr pushen, weil sie machen nur gerade Werbung im Store selber. Aber zum Beispiel der amerikanische Store hat, das ist gut, ist jetzt auch schon ein Zeitchen her, hat es zumindest mal als Summer Sales drin gehabt, zu einem günstigeren Preis. Weil halt im Sommer wird vielleicht weniger gespielt. Und so Zeug fehlt mir ein bisschen im europäischen Store, dass man mal sagt, okay, spiele ich die nächsten 2 Wochen zum halben Preis. Ich meine, das ist ja gleich Geld, das sie verdienen, gell?
Ja, ja. Also.
Aber ich freue mich.
Wir werden es sehen. Und ich hoffe jetzt mal, dass. Es hat ja schon Entwickler gegeben, die gesagt haben, sie werden für ihr Spiel, das sie vor einem halben Jahr oder so rausgegeben haben, keine Trophys mehr bringen. Aber ich gehe jetzt eigentlich schwer davon aus, dass mit den neuen Spielen, die werden kommen, Trophys irgendwann eine Selbstverständlichkeit sind.
Ich hoffe es. Ich meine, ich stehe zwar nicht so oft so Zeug, aber ich finde, es muss einfach drin sein, weil es gibt sicher Fans, die das geil finden.
Ja, also... Ich habe jetzt in Galbe, ich habe mich auch schon dabei verwirrt, dass ich schnell schaue, wie irgendjemand, den ich online mit ihm gespielt habe, bei mir in der Friends-Liste ist, ob der jetzt schon Trophy hat oder nicht. Und da ich natürlich schon BuzzQuiz gespielt habe, habe ich natürlich schon Trophys, oder?
Ja, genau, eine. Wie heisst es? Superstardust,
ja.
Gut, eigentlich die ersten 5 sind relativ einfach, aber ich habe so noch 20 Minuten gespielt und dann einfach eine bekommen.
Ja. Mhm. Dann weitere News, wenn wir es von Uncharted hatten, die das entwickelt haben, Naughty Dog, die haben sich ein bisschen über, das haben wir ja schon letzten Podcast darüber gesprochen, das Potenzial von der PlayStation 3. Mhm. Und sie haben also gefunden, sie schätzen jetzt mal, dass sie anfangen so 30-40% aus dieser Konsole rausgeholt haben.
Die Frage ist, welche also 30-40%?
Ja. und sie sagen selber auch, dass es anspruchsvoll ist, für die Konsole zu entwickeln. Es ist schon etwas anderes. Und sie...
Von einem Entwickler, der eigentlich nur Sony-Spiele macht, oder?
Richtig. Und sie sind sogar bereit, den anderen Entwicklern ein bisschen mitzuhelfen, dass die Spiele schneller und günstiger wahrscheinlich gemacht werden können und mehr rausgeholt werden aus der Konsole.
Ja, ich weiss auch, dass Naughty Dog und Insomniac, also die Resistance machen, die haben, also Insomniac hat sogar auf der Webseite eine technische so eine Seite, die so über technische Sachen von der PS3 redet, also zum Beispiel, wie macht man einen guten Shader, also wirklich mit teilweise mit Codebeispiel. Und soviel ich weiss, ist mal in einem Podcast von Insomniac gekommen, dann die auch miteinander mit Naughty Dog ab und zu mal Code austauschen.
Das gleiche, ja, die haben doch glaube Büro, die sind jetzt ziemlich nach beieinander.
Ja, oder? Und dann hat es auch zum Beispiel die, ich weiß nicht, glaube Ninja-Theorie heissen die, das sind die, die das Spiel mit Heavenly Sword gemacht haben. Und die haben auch, die haben glaube von so einem Pol haben die so einen Shader machen, der irgendwie hilft bei der Haar, weißt, die Haardarstellung, die sie da hat, ein spezielles Haar. Und der hat dann auch, glaube ich, diesen drüben irgendwie den Kuh geschickt. Also die sind, ich glaube, Sony ist dort relativ offen, also sie verbieten das Zeug auch nicht.
Immerhin. Weil ja, eben, offenbar ist es wirklich nicht ganz einfach, die Konsole auszureizen.
Ja, gut, dafür
und Zukunft. Ja, aber wir haben ja schon das letzte Mal hat EA gesagt, glaube ich, ist das gewesen. Sie sehen noch viel Potenzial und sie erwarten, dass es noch recht aufwärts gehen mit den Verkäufen von PlayStation 3 Games.
Ja, haben sie ja fast müssen, nachdem sie ja schon so viel verkauft haben in letzter Zeit.
Stimmt. Und jetzt Activision bzw. Blizzard haben jetzt eine ähnliche Pressemeldung rausgeladen, dass sie das Gefühl haben, 2008, das wäre jetzt das super Jahr für PlayStation. Ja, wir werden es jetzt erleben, ob das wirklich so etwas wird sein. Am Anfang bin ich ein bisschen skeptisch gewesen, weil es hat ein bisschen überall so ein bisschen, es hat so ein bisschen getönt, wie zu der Zeit, wo das Dreamcast langsam am Sterben war, haben sie es auch noch ein bisschen probiert aufzujubeln. Und dann ist die Konsole gleich gestorben.
Gut, aber solange EA sagt, es ist gut.
Und jetzt weiss ich es jetzt. Kann man jetzt wirklich langsam das Gefühl bekommen, jetzt, wie lange gibt es die Konsole? 2 Jahre?
Ja, 2 Jahre. Anderthalb.
Anderthalb Jahre, sagen wir eins. Oder anderthalb bis höchstens 2 Jahre. Dass jetzt langsam, aber sicher doch Schwung in die Sache hineinkommt.
Gut, Sony hat ja, wird nicht müde zu sagen, dass sie einen 10-Jahres-Plan haben mit der PS3.
Richtig, ja. Aber wir haben ja bei den Kommunisten gesehen, wie die Planwirtschaft gut funktioniert. ja, wir werden es sehen. Im Moment sieht es wirklich so aus, als könnte die PlayStation 3-Besitzer die goldene Zeit erst anfangen.
Ich denke, es ist auch anders als früher, wo man sieht, wenn eine Konsole in Anführungszeichen Bach abgeht oder vielleicht auf dem letzten Platz ist, ist ja oft der Support eingestellt worden von vielen Third-Party-Herstellern. Und ich denke, das ist das mal mit diesen 3 Konsolen, die jetzt auf dem Markt sind, nicht mehr der Fall. Der Wii hat seine Käuferschaft, hat ja am meisten Leute eigentlich, aber es sind halt andere Kunden. Die Xbox und PS3 teilen sich, haben beide schon eine riesige Kundenanzahl. Ich denke,
ja, der Markt ist gross halt genug. Muss man halt sehen, bei Sony sind halt auch ganz viele Entwickler, Studios dahinter, die gar nicht anders können, als irgendwie für PlayStation 3 zu entwickeln.
Stimmt auch, die haben ganz Haufen eigene Studios.
Die haben ganz Haufen eigene Studios, wo sie nicht einfach so können absagen oder wo einfach so können abspringen.
Ja, ich bin gespannt.
Ich bin auch gespannt und im Moment bin ich echt noch froh, habe ich eine PlayStation 3.
Ja, aber man schläft noch besser, wenn wir alle haben.
Ja, ich habe glaube nicht genug Platz bei mir im Regal. Wir müssen die Stuben ausbauen.
Der Wein ist klein.
Das stimmt, ja. Dann die Entwicklerbude Q Games, die bekannt worden ist mit der Pixel Junk Serie. Also Pixel Junk Monsters, Pixel Junk Eden.
Pixel Junk Racer gibt es noch, ja.
Pixel Junk Racer gibt es noch. Hey, jetzt gesagt, sie werden für das Monsters und das Eden noch Updates rausgeben, weil offenbar das Spiel für die so Casual Gamer ein bisschen die weniger angefressen doch gerade ein bisschen schwierig gewesen. Dass sie eine Art also Patches werden rausgeben, wo man kann Schwierigkeitsstufen auswählen kann.
Ah, okay.
Das wird aber wahrscheinlich, das macht ja nur Sinn für den Offline-Modus.
Ja, das ist ja.
Weil online müssen alle mit gleich langen
Spiessen
genau können antreten, da wird es sicher nicht geben. Und für Pixel Junk Eden, das ist der neueste Wurf, soll es noch einen neuen Spielmodus gegeben. Der könnte dir aber kostenpflichtig sein.
Hast du das Demo mal abgeladen von Epic?
Das Demo habe ich mal abgeladen. Ich habe es ein bisschen gespielt und es war nicht ganz einfach gewesen, zu begreifen, was man jetzt machen muss.
Also ich habe mir es sogar gekauft, weil ich bin ziemlich begeistert war, aber ich habe es noch zu wenig gespielt, um es jetzt wirklich zum Beispiel im Gamers Launch gross zu erklären.
Ja, es ist schon recht schwierig zu erklären. Also wenn jetzt irgendjemandem erklären will, um was es geht in diesem Spiel, müsste ich sagen, komm einfach zu mir und wir schauen es zusammen an. Weil ich has irgendwie, es ist schwierig zu erklären.
Ich finde, es ist so, ja, ich finde das noch gäbig so zum Spiel. Also mir gefällt es, aber ich bin eh Pixel Junk Fan. Also ich habe ja alle Spiele von ihnen.
Und, ah schon?
Ja, das Monster. Wobei, beim Monster, das ist vielleicht nicht jedermanns Sache, aber das Racer finde ich Partyspiele ideal. Also wirklich, ich finde, die haben recht gute Spiele.
Habe ich echt da eins Demo gespielt? Da ist so, mit der, wo man vorne drauf sieht und das ist so quasi wie von einer Go-Kart, die Carrera-Rennbahn.
Das ist wie Sprint Racer für die ganz alten Leute unter uns. Man sieht wirklich alles von oben, hat verschiedene Strecken, die einfachsten natürlich ein typischer 8.
Und dann hast du so, musst du so viele Autos überholen und hast so Challenges.
Das ist nur einer von bei 50 oder 60 verschiedenen
okay.
Spielmodus.
Ja, das Demo habe ich in dem Fall gespielt, ja. Und dann haben wir noch News aus der Kategorie, dass man als Europäer einfach wieder einmal dasteht wie der letzte Esel und das letzte bedient wird, was PlayStation-Network-Sachen angeht. Es kommt ja, Capcom hat ein Remake vom Capcom-Klassiker Bionic Commando raus. Das ist ja ein Spielhallenspiel und auf dem Original NES ist das ein grosser Hit gewesen.
Ja, das ist sehr gross gewesen. Vor allem in Amerika war es ein absoluter Hit.
Das wird, jetzt weiss ich nicht, ob es noch diese Woche oder am Anfang nächste Woche für die Amerikaner und die Japaner rauskommen. Und bei den Europäern ist es auf unbestimmte Zeit verschoben worden. Also der Status ist auf To Be Announced. Sie kann ja sagen, es kommt dann mit Home raus, also es spielt gar keine Rolle. Es ist wieder einmal, wir Europäer, wir werden wieder einmal im Regen stehen.
Es lädt natürlich auch die Spekulation auf, es kommt vielleicht ja gleich. To be announced, das kann ja auch am Donnerstag announced.
Ja, ja, to be announced. Ja, to be announced am nächsten Woche, dass es dann in zwei Monaten kommt.
Das ist wirklich.
Weil man es irgendwie noch auf, ich weiss es doch auch nicht, auf Rätoromanisch muss übersetzen. Ob schon es gar keinen Ingame-Text hat, aber ja, egal.
Da kann ich nur so viel sagen, liebe Xbox-Freunde, wir werden es diese Woche bekommen. Egal, in welchem Land das ihr sind.
Ja.
Es wird nur 10, es wird glaube ich 1000 Punkte kosten auf der Xbox.
Ja, ich glaube für 800 PlayStation
Punkte,
wird...
800 Punkte, 10 800 Franken. Punkte. Ich sage nur, das ist
ja, für im US-Store wird es glaube ich knapp $10 verkauft werden. Das heisst, wenn es Daisy in Europa ist, wird es wahrscheinlich 20 Franken kosten.
Ja, also, 20 oder so.
ja, also dadurch begreife ich Sony Europa einfach nicht. Und ich weiss,
das ist noch eine witzige Geschichte dahinter zu dem ganzen Bionic Commando, die ich ganz kurz erzählen kann. Und zwar hat Capcom, wo ich das Spiel macht, auf der Webseite von Bionic Commando gefragt, wie viel das man soll zahlen für das Spiel.
Mhm.
Und,
das war eine Umfrage.
Das war eine Umfrage und dann haben sie eben 10 Stutz, 15 Stutz und glaube 20 Stutz gehabt. Und es ist 10 Stutz ausgewählt worden und sie haben dann 10 Stutz genommen.
Ja, immerhin.
Dahinter ist viel mehr Entwicklungsaufwand als die 10 Stutz. Das ist doch wirklich ein grosser Titel, nicht einfach ein billiges Remake. Aber es geht natürlich auch darum, ein das nächste Bionic Commando, das ja jetzt auch bald kommt, Ende dieses Jahres, so in 3D, um das ein bisschen zu pimpen. Oder? So viele weiss, kannst du sogar Characters freispielen, die dann vielleicht sogar im grossen Spiel dann kannst haben.
Aha.
Also, das ist natürlich auch ein bisschen Werbung. Oder? Aber trotzdem, der Weise tipptopp.
Ja, wenn es der eine kommt in Europa, ich warte zum Beispiel immer auf 1942.
Ich so ein paar Screenshots.
Ja, ist gut. Also, zwischendurch regt mich Sony Europa wirklich extrem auf.
Ja, da möchte ich mich da nicht äußern, aber es hat schon.
Also, wenn es so etwas ging wie hier in Zürich ein Stadion bauen für die WM, ich glaube, die hätten schon lange Farbanschläge bekommen. Also, Da wäre ich, glaube ich, sogar dabei.
Du wolltest das public sagen?
Ich weiss ja nicht, wo das Büro ist. Aber wenn es nächste Woche in der Zeitung steht, weisst du, wer es ist.
Ich glaube, sie sind glaub in England. Also.
Ja gut, das ist ein bisschen weit.
Aber du hast ja die Möglichkeit, jetzt dann an der Games Convention sind sie auch dort.
Ja, also wenn der David Reeves da ist, dann gehe ich mit ihm ein Bier trinken und wäsche im Kopf. David Reeves ist der Chef von Sony Entertainment Europa.
Ich glaube, der ist dort. So. Also war schon mal letztes Jahr dort.
Okay, sehen wir dann. Also wenn er an der Pressekonferenz ist, tue ich ihn ausprobieren.
Ja, das, ich glaube, das wäre es gewesen, oder? Von der...
Das wäre es gewesen aus der PlayStation-Welt, ja.
Okay, dann übernehme ich mal ja, Nintendo News. Ja, was geht's da? Call of Duty World at War, das ist der nächste Call of Duty Titel, wird auf dem Wii keinen Co-op-Modus haben. Das sagt zumindest der Community Manager von Triarch, der hat gesagt,
Triarch sind Entwickler.
Vom,
sie ja wieder die dran,
sind
oder?
Die da, ja, sind Entwickler vom nächsten Call of Duty. Der hat gemeint, der Wii wird eben keinen Co-op-Modus haben, weil sie die Konsole schon so ausreizen, dass es einfach nicht möglich ist, dort noch einen Online-Modus Co-op zu machen. Ja, was soll ich sagen? Wohl online ist wohl sein, ich nehme an, das Problem ist vielleicht eher, dass einfach auch offline zwei Player schon schwierig ist, weil du natürlich dann mehr Objekte auf dem Wii hast.
Ja, dann werden. Muss man halt zwei Weine aber anstellen und zusammenhängen.
Ja, also bist ja so günstig.
Ja, also.
Aber eben, das ist leider eine schlechte News für die Wii-Besitzer. Also es gibt keinen Co-op-Modus. Ja, ich meine, wer alle drei Konsolen hat, hat sich sowieso auf das Spiel eh nicht dort. Sondern auf einer anderen Konsole, auf Xbox zum Beispiel. Aber ja, der Shooter selber kommt im November raus, PS3, Xbox 360, Wii und sogar Nintendo DS. Vermutlich hätte er sogar Online-Coop-Modus, so ich das kenne. Der DS hat sehr oft Online-Modus während der Wii, trotz 24 online, 24 schon online, bla bla, nie einen Online-Modus hat.
Ja, ich meine, der Handheld Nintendo DS hat ja viel mehr Rechenpower.
Das ist ja so, ja, das ist... Das ist hammermässig. vielleicht für die, die jetzt denken, oh, wieso muss das so über Nintendo? Ich bin auch nicht für Nintendo zuständig eigentlich. Von dem her. Also ich finde Nintendo gut, aber das sage ich jedes Mal wieder trotzdem. Ihre Entscheidungen sind manchmal für einen Europäer nicht nachvollziehbar. Beziehungsweise bei dem Spiel jetzt so einigermaßen. Ist einfach ein Schade. Keine schöne Meldung. Dann für Chrono Trigger für DS gibt es endlich ein Release-Datum für Europa. Square Unix hat sich doch schweren Herzens können entscheiden, mal uns ein Release-Datum zu geben, beziehungsweise die Europäer. Es ist nicht so genau rausgekommen. Sie haben sich nicht so können entscheiden. Sie haben einfach gesagt, es kommt dann anfangs 2009 raus in Europa. Immerhin. Ich weiss jetzt doch, Es geht nicht mehr so lange, maximal ein halbes Jahr im günstigsten Fall. Wenn man Pech hat, noch anderthalb Jahre oder so. Ich kann gleich Ende Jahr rauskommen, ich weiss ja nicht. Ja. Dann gibt es die ersten Details zu PES 2009 für den Wii. Das ist ja Konamis Vorzeige-Fußball-Simulation, die es auch für die anderen Konsolen gibt. Und zwar hat ja die PES-Version auf dem Wii schon letztes Jahr eine dramatische Veränderung bekommen. Also die Steuerung ist komplett anders als zum Beispiel auf der Xbox oder auf der PS3. Und das wird sich natürlich jetzt auch nicht ändern. Also man wird das Facelifting im Prinzip beibehalten, das man gemacht hat damals. Aber man ist auf Kritik eingegangen. Also zum Beispiel hat ja auch der Raffi in der Sendung gesagt, dass das Schusssystem ein bisschen doof ist, weil man ja hat müssen rütteln mit dem Nunchuk, damit er schießt. Und jetzt, das wollen sie verbessern. Vermutlich kann man auch endlich mit einem Knopf drücken und dann schießen. Weil das ist doch ein bisschen komisch. Du hast eine Flanke gemacht, die hast du auch mit dem Knopf im Prinzip ausgeführt.
Und dann?
Hast du müssen schütteln und dann hoffen, dass er jetzt schießt. Das wollen sie verbessern. Dann wird es mehr Verteidigungsoptionen geben, verbesserte KI, soll den Spieler auch unterstützen. Also das heisst, wenn man sagt, lauf in leeren Raum, oder? Man tut dir das ein bisschen wie mit einer Maus immer anzeigen, was sie sollen machen. Und die sollen von sich aus das Zeug ein bisschen besser hinbekommen als im 2008. Insgesamt kann man von einer Evolution statt Revolution reden. Und eben die Steuerung beibehalten. PES-Version für Wii, also PES 2009, kommt aber erst nächstes Jahr. Und zwar im Frühling, während die Xbox und PS3 sehr wahrscheinlich schon im November.
Schon das Jahr?
Schon sich auf PES 2009 können.
Oh, okay.
Dann eine weitere Meldung, eine lustige Meldung, und zwar hat es ja ein Mario Kart Wii Worldwide Tournament gegeben, vor ein paar Wochen. Und dort ist es Hacker gelungen, die Rundenzeiten zu manipulieren. Und zwar hat ein Spieler namens iHack4U bei den Rennen eine Fabelzeit von 4000stel Sekunden gehabt für eine komplette Runde. Und das ist doch sehr, sehr schnell. Und es hat auch ein paar gehabt, die dann eine 16stel Sekunde hatten, also was auch nicht so langsam war. Und der erste Drittplatzierte hat dann mit 2 Minuten und 16 Sekunden eine glaubhafte Rennzeit gehabt.
Nein, der hat weniger geschissen.
Der hat vielleicht auch geschissen, aber einfach cleverer. Er hat gesagt, ja, sagen wir 2 Minuten 30 machen die meisten, also ich mache 2,16, da fällt es nicht zu auf. Während die anderen doch gar extrem sind. Das hat natürlich dazu geführt, dass es dass das Tournament nicht hast können brauchen. Das kannst du nicht warten, weil wer hat dann wirklich richtig gefahren? Und es ist nicht das erste Mal, wo das passiert. Schon am Anfang, wo das Spiel rausgekommen ist, im April, haben die Hacker gelungen, den Time-Trial-Modus zu überlisten und Zeiten im Online-Service zu fälschen und dann eben unmögliche Fabelzeiten zu machen und sich an die Spitze der Rangliste zu setzen. Ja, das ist jetzt schwierig. Ich weiss nicht, wie es aussieht mit Patchen auf dem Wii. Wenn du nicht viel Platz hast, wird es schwierig.
Ja.
Und,
ich wollte sagen, auf dem Wii hat man ja so viel Speicherplatz.
Ja, das wird schwierig. Es ist natürlich immer schade, wenn so etwas rauskommt. Man kann sich natürlich über die Leute aufregen, das ist schon so. Aber die sind jetzt halt mal da und das kann doch stören. Vor allem, wenn der Hack, ich weiss nicht, wie er funktioniert, wenn der da plötzlich mal im Netz steht und er sehr einfach wäre, dann muss man damit leben, dass das plötzlich jeder macht. Ja. Schade, weil es ein super Spiel. Ich hoffe, dass Nintendo dort eine Lösung einfällt. Dann gehen wir zurück in die Vergangenheit. Und zwar reden wir über den Nintendo GameCube und den Game Boy Advanced. Ja, die geht es noch. Und zwar, die verkaufen sich sogar noch gut. Dann werden wir über die Xbox 360, PS3 und DS und PSP reden. Scheint es immer noch Leute zu geben, die sich die uralten Geräte kaufen. Und zwar hat
Nintendo. Und Spiel dazu.
Ja, ich nehme es an. Ja. Also, ich nehme, du kommst auf dem Wühltisch für einen Stutz über. Wenn überhaupt, oder zumindest so, es gibt ja Ricardo, eBay, Exila, findest du das Zeug natürlich ganz günstig. Und es gibt ja auch definitiv gute Spiele für die Geräte. Vor allem für ein GameCube, wo ja eigentlich nicht so viel schlechter ist als ein Wii, einfach kein Motion Control hat.
Ja, so rein von der Grafik her ist es jetzt nicht Weltunterschied.
Nein, vom Cube zu ist Wii. Ziemlich gleich. Und der Cube ist wohl, hat aus meiner Sicht die bessere Grafikpower als PS2. Also ja, PS2 hat vor allem meistens geflimmert. Sie hatten keine Anti-Aliasing. Und ist auch nicht wirklich hinter der grossen Xbox dahergekommen. Also es ist wirklich eine schlechte Konsole gewesen. Aber eben, ich habe natürlich gemeint, die sind weg vom Markt. Scheinbar doch nicht, weil jetzt sind die Verkaufszahlen vom zweiten Quartal veröffentlicht worden. Das ist April, Mai, Juni 2008. Und dort glänzt der GameCube mit 40'000 verkauften Geräten. Also wirklich 40'000. Und das ist
immer noch. Oh. Also weltweit? Oder?
Das ist weltweit, ja.
Ah, okay. Und nicht nur auf der Fahrerinsel.
Nein. Meist verkauft die Konsole aller Zeiten dort. Und noch krasser ist der Game Boy Advance, also wirklich der alte Game Boy, nicht der neue Nintendo, nicht wirklich der alte Game Boy, riesen Klotz, hat sich 180'000 Mal verkauft in dem gleichen Zeitraum.
Nicht schlecht.
Ja, ich meine, das ist 180'000 in 3 Monaten. Das ist mehr, als ich PS3 teilweise verkaufe pro Monat.
Ja.
Die
Geräte, die sind also robust. Also mit denen kannst du noch einen Nagel einschlagen und sie funktionieren auch.
Stimmt, ich frage mich natürlich, wie es aussieht, ob die vor allem zum Beispiel so in Ländern wie Asien oder Indien verkauft werden. In Asien, in China oder in Indien, so Schwellenländer. Ob die dort vor allem einen grossen Absatz finden. Weil ich kann mir doch einfach nicht vorstellen, dass
Also ich meine, hier kaufst du doch jetzt wirklich das neueste Gerät, weil du kannst ja alle Games, die es früher gegeben hat, kaufen und spielen.
Ja, das ist der Witz bei Nintendo.
Ich meine, bei Nintendo ist ja rückwärts kompatibel bis zum Urknall.
Das ist so, ja. Aber scheinbar gibt es Leute, die das kaufen. Wobei, es steht leider nicht in welchen Ländern. Also ich nehme an, da ist sicher, in Japan wird es wohl schon den einen oder anderen noch geben. Dann auch Amerika, weil es einfach günstig ist. Europa sicher auch, aber ich denke, ich habe das Teil schon ewig nicht mehr gesehen bei uns. Also, es ist sogar schon stressig, wenn du irgendwie Ersatzteile möchtest. Also zum Beispiel so ein Gamecube-Controller, weil die ja auch noch kannst brauchen für beim Wii. Die findest du nicht mehr so einfach, oder?
Du meinst, ich sollte meine Reise auf eBay oder so stellen?
Ja, vor allem kannst du...
Hey, das Geld gerade wieder drinnen für einen Wii.
Kannst du den Vollpreis verlangen, weil die Dinger sind, glaube ich, teuer. Ich glaube, immer noch bei 50 Stutz. Also. So ein Original-Controller. Okay. Es gibt natürlich von Third-Party, die günstiger bekommst. Aber ja, ich muss sagen, Hut ab. Also ich meine, Nintendo druckt ja eh schon Geld mit dem Wii und dem DS, aber scheinbar drucken sie auch noch Geld mit den alten Geräten.
Ja, also ich glaube, die sind wirklich am Leute einstellen, zum Geld zu zählen.
Ja, für meine Nintendo-Bank. Ich warte nur, bis ich mein Geld bringe. Wahrscheinlich kannst du es einfach abgeben und kannst immer Zinsen über und nicht mehr, aber die werden das gleich machen. Also. Ja, also muss ich sagen, hat mich also sehr, sehr überrascht. Ja, ich glaube, das wäre es dann gewesen für die ganze Nintendo-Geschichte. Ich meine, über Spiele kann man dort selten reden, weil nichts gekommen ist. Leider. Ja, es ist halt wirklich momentan ein bisschen tote Hose, aber es wird schon noch besser, hoffe ich zumindest. Weil mein Wii verstopft schon ein bisschen. Also, er lebt halt so die Virtual Games im Prinzip.
Ja, also, mein Cube steht, glaube ich, mittlerweile im Estrich.
Ja, gut, ich muss sagen, es würde ja schon 2-3 Spiele geben auf dem Wii, die mich würde reizen, aber wenn du 15 Spiele zur Auswahl hast, dann, ja, weißt du, wie es ist, gell?
Ja.
Ich bin oft auch das grafisch ein bisschen ansprechender Spiele.
Der Tag hat nur 24 Stunden und ja.
Ja, man kann nicht noch gamen, muss ja auch noch News produzieren.
Ja.
Dann gehen wir zu Microsoft, zu meinem Universum. Also zum Game-Universum, weil sonst tue ich nicht mit Microsoft, nicht, dass die Leute falsche Gedanken haben.
Schon gut.
kein Mausschubser, zumindest kein Microsoft
Mausschubser. Ja, ja.
Und zwar...
Du mit deinem Outlook-Kopfküsse daheim, das ist schon gut.
Ja, meine Bettdecke ist Blue Screen. Also gehen wir zu den News. Und zwar, Xbox 360 bekommt eine neue Festplatte. Am 15. August wird die alte Xbox mit der 20 GB Festplatte durch ein Modell mit einer 60 GB Festplatte ersetzt. Und das alles ohne, dass sich der Preis verändert. Also etwas das Gleiche, was Sony gemacht hat mit der PS3.
Was haben sie da von 40 auf wie viel? 60 oder auf 80?
Nein, 80 sind sie, glaube ich, sogar, ja.
Ich weiss nicht mehr. Wir haben eine News dazu. Siehst, ich weiss nicht mehr, was ich für News geschrieben habe.
Ja, wir mucken hier nicht alle da drin. Das ist einfach so. Ja, auf jeden Fall, wer jetzt schon Xbox hat wollen kaufen, langsam wird es Zeit zum Zuschlagen. Vor allem, wenn es klingt jetzt vielleicht nicht so massig, 60 GB. Also, vielleicht sagt euch der oder andere 20, würde ja auch länger. Würde ich sagen, nein, längt nicht. Weil mit dem nächsten Herbst-Update wird Microsoft auch die Option bieten, dass man Spiele kann auf die Harddisk installieren, also komplett. Der Grund dafür ist, dass sie das verdammt laute Laufwerk sozusagen zum Schweigen möchten bringen, weil Spiele dann nicht mehr dort nicht mehr ständig von der DVD geladen wird. Man braucht also Spiele nur noch einzulegen am Anfang, zum checken, ob man Spiele hat. Und der Rest kommt von der Disk, also von der Festplatte. Ja, und für das braucht man natürlich Speicherplatz, weil so Spiele jetzt zwischen 4 und 8 GB an Daten. Und mit der 20...
Was sind das bei Xbox? Sind das in dem Fall Double-Layer-DVDs?
Ja, so sind sie schon. Da gibt es aber natürlich noch so eine Sache mit gewissen... Du kannst nicht alle kompletten Daten brauchen, weil Microsoft braucht noch gewisse... Du im Prinzip noch gewisse Metadaten auf die DVD schreiben, dann hast du manchmal je nach Titel sogar 2 GB weniger pro DVD. Das ist vielleicht nicht gleich nur 6, aber generell sind es Double-Layer-DVDs. Das ist...
Ja gut, dann rechnen wir eigentlich mit 7-8 GB. Dann kommst du mit einem 20 GB Plättchen und dann
nicht mehr. Nein, kommst du nicht. Und du hast natürlich noch die ganzen Download-Spiele, oder? Und vielleicht hast du ja auch noch einige Filme, wo sie sind immerhin so weit, dass sie schon in Deutschland anbieten. Vielleicht kommt sie gleich mal in die Schweiz.
Ist immerhin schon eine Grenze.
Ja, es braucht nicht viel. Es braucht nur so einen Jobs. Aber also von dem her ist das sicher ein guter Schritt und zum gleichen Preis. Mir wäre es lieber, wenn sie persönlich jetzt, um natürlich wieder mal zu ernten, wenn sie eine Festplatte würde rausbringen, wo man selber kann. Also so ein Gehäuse, wo man die Festplatte selber drauf poppen kann. So eine, die man im Laden kauft, weil man kommt für irgendwie 100 Franken 400 GB über, oder? Also so wie es eigentlich PS3 macht. Ich meine, ich habe dort auch eine 250 GB Festplatte drin. Und das haben damals etwa 100 Franken gezahlt. Heute kommst du das Doppelte fast für den Preis über. Also du kannst dort ja relativ einfach die Festplatte einfach auswechseln, ohne dass ein Profi muss sein. Du musst genau eine Schraube lösen.
Ja, es hat ja, es ist glaube ich sogar im offiziellen Handbuch beschrieben, wie man es macht. Und das ist ja explizit erlaubt.
Ja, und Microsoft macht das auch nicht so ganz. Obwohl die Festplatten werden ja etwa gleich sein. Das wird wohl kein Solid-State-Disk sein. Also das würde mich sehr überraschen.
Nein, da gehe ich ja nicht davon aus.
Aber immerhin, gute News an und für sich. Dann eigentlich habe ich nur gute News bis jetzt. Und zwar verkauft sich die Xbox 360 nicht mehr so schlecht in Japan.
Sie haben sie drei verkauft im letzten Mal.
Ja, das können wir meinen, ja, aber es sieht, oh, ich würde sagen, PS3 in Trouble. Und zwar hat es vor drei Wochen hat sich das Teil 3807 Mal verkauft. Also, ja, ich tue sie lieber runden, weil ich glaube, die Zahlen so genau wären, wo schon nicht sind. Dann vor zwei Wochen knapp 5000 Mal und vor einer Woche knapp 5500 Mal.
Ja,
und das haben allein von Soul Calibur haben sich für die Xbox in Japan allein fast 35'000 Exemplare verkauft. Also, das Spiel ist ja dort auf der PS3 rausgekommen. Muss man also sagen, top, ist also der Top 10 von den Software-Charts gewesen. Und einer der Hauptgründe, warum sich das Teil wirklich so grandios verkauft, momentan für Xbox-Verhältnis, also für Microsoft-Verhältnis dort, ist, dass Square Enix ja ein exklusives Spiel rausgebracht hat, und zwar ein Tales of Vesperia, also ein Rollenspiel. Und die Japaner stehen natürlich auf so Zeug und geht es auf der PS3 nicht. Das Teil hat sich 110'000 Mal allein in Japan schon verkauft.
Das ist
und man hat Bilder im Netz gesehen, wo die Leute angestanden sind für eine Xbox.
Also, das ist etwas ganz Neues für einen Japaner.
Das ist wirklich etwas Neues, muss ich sagen. Square hat dann im Gegenzug aber noch gesagt, sie bringen irgendwie auch ein Spiel exklusiv für PS3 raus, um halt das Ganze auszugleichen, oder? Aber trotzdem, beachtlich. Ich meine, vielleicht hat das den ganzen Umschwung. Ich meine, die Leute werden sich auch sagen, hey, ich kann dann auch Final Fantasy spielen auf die Xbox. Wird vielleicht ein oder andere denken, gut, kaufe ich das Teil. Shooter sind halt nicht
so viel. Es ist halt auch massiv günstig. Also das Gerät ist ja günstiger als PlayStation 3.
Ja, das ist so. Ja. Und ich weiss nicht, ob die Japaner wirklich alle Features braucht, wie Wireless und. Das sind nicht so die bekannt für krasse Online-Zocker. Oder?
Das stimmt, ja. Ob schon sie eigentlich sonst alles, alle technischen Gadgets und Gizmos und alle immer das Neueste und das Beste wollen, aber Online-Zocken sind es glaube ich wirklich.
Das ist nicht. Dafür sind sie immer online mit ihrem Handy, aber nie mit
Zocken. Ja.
Das ist nicht so ihre Sache. Ja, vielleicht, weil halt Kommunikation auch so eine Sache ist, gell? Mit, das hast natürlich viele Engländer, also viele Englisch sprechende, sind nicht nur als Engländer. Und die Europäer sind doch auch eher ein bisschen grober, wenn sie reden, oder? Als fühlt sich vielleicht ein oder andere Pan doch nicht so wohl, wenn er da...
Ja, da habe ich schon Berichte gelesen, wo sie sich beklagt haben im Gran Turismo 5 Prolog. das ist ein Thema jetzt eben mit dem Update gewesen, wo wir vorher besprochen haben, mit den Kollisionsabfragen. Und da haben sich die Japaner wirklich aufgeregt, dass die Amerikaner im Speziellen und die Europäer... Nein, die Amerikaner im Allgemeinen und die Europäer zwischendurch im Speziellen extrem ihre Autos siegen auf der Straße und die Japaner halt immer noch ein bisschen höflich Respekt und so weiter. Die haben da extrem Probleme gehabt damit.
Ja.
Das sind, glaube ich, auch wirklich Mentalitätsunterschiede.
Kennst du ja, ich denke, dass die im Podcast nicht so viel renten wie wir, oder? Wir kennen ja alles. Dann eine schlechtere Nachricht für die Xbox. Also ja... Eine kleine, schlechtere Nachricht. Und zwar wird Rage, das ist das neue Spiel von ID Soft, also die schon Quake und Doom entwickelt haben, wird auf die Xbox 360 schlechtere Grafik haben als PS3.
Ja, also wenn der John Carmack von ID Soft, ich meine, das ist der Guru von den 3D Engines, wenn der hustet, der hat die halbe Welt in Grip.
Ja, aber gut, ich muss vielleicht genauer erklären, warum das ja so ist. Das ist, hat ja nicht wirklich mit der Xbox 360 Technik bzw. Grafikchip zu tun, sondern es ist so, das Spiel basiert auf der neuen Tech 5 Engine von ID Soft und die haben irgendwie, die bauen so Mega-Multitexturen, nennen sie es glaube ich, oder Mega-Texturen, die riesig werden. Also das ganze Spiel basiert irgendwie in Anführungszeichen aus einer Textur, aber wo dann halt alles aufgebaut. Genau weiss ich es auch nicht, aber es ist irgendwie so etwas Spezielles und für das brauchen sie natürlich Platz. Und DVD hat, wie schon gesagt, nur einen gewissen Platz, den es zur Verfügung stellt. Und Carmack möchte halt das Spiel maximal auf 2, also möchte, er würde auf 5 DVDs releasen, aber er kann nur auf 2 DVDs releasen, weil ja bei Microsoft gibst du die Abgabe nicht nur für Spiele, sondern auch pro Medium. Das heisst, wenn er 3 DVDs rausbringen muss, kostet ihm das schon so viel, dass das Spiel nicht rentabel ist. Und er muss dann Texturen so extrem komprimieren, dass sie einfach schlechter aussehen. Also auf der PS3, wo du halt mit der Blu-ray 25 GB bzw. 50 GB mit der Dual Layer Platz hast. Und ja, das stinkt ihm ein bisschen. Er ist mit Microsoft am Verhandeln, weil er eben gesagt hat, das kann es eigentlich nicht sein. Und Microsoft sieht das Problem auch. Er hat sogar im Interview gesagt, es ist Microsoft eigentlich bekannt. Weil im SDK, also wenn du zum Spiel entwickelst, steht sogar, es hat viele Kommentare von Microsoft selber, man soll Spiele nur bei einer DVD rausbringen, weil eben das Problem ist halt, dann musst du wechseln und dann vergisst die Person, wenn sie am nächsten Tag spielt, dass sie die zweite DVD hat, Spiele startet nicht. Es gibt halt eher Ärger, also verwirrt Kunden. Und Microsoft ist dort, Microsoft ist sich im Klaren, dass sie dort einen Nachteil haben gegenüber der PS3. Aber der Carmack sagt dann im gleichen Zug auch, dass er die Xbox an und für sich stärker sieht als PS3 technisch. Und weil er hat gesagt, das Spiel entwickeln, also das Rage-Sportieren, ist eigentlich viel, viel einfacher gegangen auf der Xbox 360 als auf PS3. Also sie haben wirklich viel mehr geschwitzt, damit sie die gleiche Qualität aus der PS3 rausholen wie auf der Xbox. Ja. Und jetzt scheitern sie an und für sich mit einem Platzproblem und die Leute denken, PS3 ist besser. Dafür, nein, mein Freund, eigentlich ist sie nicht besser, aber weil Microsoft so ein dummes Lizenzproblem hat und halt...
Gut, ich sehe jetzt einfach noch eine andere Philosophie. Aber ich meine, Sony, über jedes Mal, wenn du mit der PS3 sagst, sagt Sony, 10 Jahre wird die Konsolen überleben. Und bei Microsoft sieht man halt schon, ich meine, die erste Xbox... Was? Gibt's die noch?
Nein, die ist...
Gibt's da noch Spiel? Und jetzt die Xbox 360, ich weiss nicht, nächstes Jahr oder übernächstes Jahr ist die Alteisen und dann kommt, ich weiss doch auch nicht, die Xbox 3600 raus.
Ich vermute nicht, weil ich denke auch Microsoft hat nicht unbedingt das Interesse, solange dass es gut läuft, eine neue Konsole rauszubringen, weil erstens mal kostet es einen Haufen Geld, also entwickeln werden sie momentan sicher eine, aber einfach, es kostet einen Haufen Geld. Du musst ja wieder subventionieren, also eigentlich möchtest du jetzt erstmal mit der alten verdienen. Und die Entwickler sagen sich auch, ich muss mich schon wieder in ein neues Gerät einschaffen, ich möchte jetzt erstmal ein paar Spiele rausbringen, weil sie werden ja gleich immer grafisch besser. Und ich denke, vor 2012, was ich vermute, ist, dass Microsoft irgendein ist, wird von den neuen Konsolen anfangen reden, was sie ja immer machen, um die Konkurrenz ein bisschen zu schwächen.
Ja, ich sehe einfach das Problem bei Microsoft, dass rein vom Speicherplatz her, ein Harddisk kostet nichts.
Nein.
Warum das bei diesem Gerät kein Harddisk dabei ist, begreife ich nicht.
Ja, das Gerät ist halt vor ein paar Jahren entwickelt worden, oder?
Und die man dazu bekommt, ist minimaler Speicherplatz für einen exorbitanten Preis.
Das stimmt.
Das ist von mir aus ein strategischer schlechter Entscheid gewesen.
Ja, und vor allem, dass sie dann auch Version gebracht haben, die gar keine HD hat. Das ist der dümmste Entscheid.
Richtig.
Gewesen, oder? Weil...
Richtig. Und jetzt, warum dass sie auf Microsoft, die hinter der HD-DVD gestanden ist, warum dass sie nur ein DVD-Laufwerk reingepappt haben. Also ich bin der Meinung, wenn sie die Xbox mit einem HD-DVD-Laufwerk rausgebracht hat, würden wir jetzt nicht mehr von Blu-ray reden.
Das könnte sein, aber Microsoft sieht ja in Zukunft im downloadable Content. Also...
Ja, das hat man schon vor 10 Jahren von RealPlayer gehört mit Streaming und so weiter. Und wo ist
sie? Aber
jetzt?
Es ist natürlich von einer Softwarefirma verständlich, dass sie so etwas redet, oder? Weil ja eigentlich, in Anführungszeichen, ist sie ja trotz allem keine Hardwarefirma. Und für sie ist natürlich Software verkauft, die verkaufen nachher Server, oder? Die das Zeug anbieten und alles.
Ja, also, aber gleich, ich sehe, also rein von der Langlebigkeit, könnte Microsoft in der Zukunft ein kleines Problem
haben? Dass sie sicher beim einen oder anderen Spiel ein Problem haben, gebe ich zu, aber ich glaube nicht.
Weil sie haben noch nicht so den Markt aufgebaut wie dann Sony mit der PS2.
Nein, das nicht, aber es ist einfach, sie müssen ja irgendwann wirklich Geld verdienen. Und jetzt mit dem ganzen Red Ring-Scheiß, den sie noch haben. Und auch die Entwickler möchten nicht jede Woche mit einer neuen...
Ja, nur das Red Ring-Problem ist wieder etwas, was bei mir eher dafür spricht, dass sie mit einer neuen, überarbeiteten Konsole rauskommen, als dass sie jetzt noch die alte noch 100'000 Mal probieren.
Nein, ich denke, dass sie die neue in einem kleineren Format rausbringen, sie das Problem vielleicht nicht mehr hat. Und,
also wie PS2 Slim zum Beispiel.
Genau, und dann das Ganze einfach das Gerät noch mal rund günstiger verkaufen. Weil eins muss man sehen, sie sind ja immer noch vor der PS3 und es dauert auch noch eine Zeit, bis auf dem PS3 sich super verkaufen wird. Bis ein paar Millionen aufgeholt hast, geht es doch ein Zeit. Ich denke, dass die momentan, ja, so. Da, also 2 Jahre wird das sicher noch da sein und vielleicht in 2 Jahren werden sie von einem neuen Gerät reden, wo sie dann relativ kurzfristig ankünden, aber du weißt, es ist verschieben es dann 15 Mal. Ja, weil du tust natürlich so...
Hasta la vista.
Ja, du tust Kunden natürlich auch dazu verleiten, sich dann zu sagen, ah nein, dann jetzt, wenn mir einer sagt, du, in einem Jahr kommt die neue Xbox raus, mit denen, dann kaufe ich vor allem auch keine PS3 mehr, oder? Weil dann sage ich mir, nein, warte noch ein Jahr, ja. Oder? Weil die kosten dann auch viel. Und so kannst du natürlich Kunden ein bisschen auch von der Konkurrenz abhalten, oder? Aber solange es sich gut verkauft, denke ich, wird es nicht so sein. Vielleicht noch kurz zum Rage selber. Das ist ein Spiel, das ein so im Film Mad Max endet. Viel Wüste, apokalyptische Stimmung, so ein bisschen 80er-Jahr-Style. Ja, es hat Racer-Element drin, die haben mich sehr an Motostorm erinnert. Man hat bis jetzt ja nur einen Trailer gesehen, also es hat ja noch niemand gespielt, auch der QuakeCon nicht, man hat nur einen Trailer gezeigt. Aber sieht sehr interessant aus und eben, es sollte auf allen Konsolen rauskommen, vielleicht auf der Xbox, einfach vielleicht ein bisschen schlechter. Wobei eben, wenn sich Microsoft entscheidet, dass sie jetzt vielleicht ausnahmsweise zum 3DVDs releasen, zum Preis von 2, dann wird das wohl auf 3DVDs kommen und es wird dann gleich aussehen. Also so sind sie dann nicht. Dann noch eine letzte News. Zweitletzte News. Final Fantasy 13 für 360 ist noch nicht in der Entwicklung. Wir haben ja das an der E3 für die Xbox 360 angekündigt, dass das Spiel rauskommt. Jetzt hat man aber an der Square Enix eigenen... Wie heisst die? DK Sigma 3173, das ist ein eigenes Event von denen.
Da hat irgendwie wie ein Stern im Sternzeichen, weiss doch auch nicht was.
Ich würde mich nicht wundern, wenn es noch so etwas ist. Da hat der Square Enix Director Motomu Toriyama an der Fachpresse Rede und Antwort gestanden und hat auch gesagt, dass sie jetzt zuerst mal die PS3-Version fertig machen. Die Version werden sie dann auch in Japan releasen. Und dann wird man sich an die Xbox 360-Version machen. Und jetzt, leider für PS3-Besitzer, werden PS3-Besitzer in Nordamerika müssen warten, bis die Xbox-Version fertig ist. Und dann kommen die beiden Versionen dann gleichzeitig in Nordamerika, beziehungsweise vielleicht auch in Europa, raus. Das heisst also, das könnte noch länger dauern. Also 2010 würde ich jetzt mal frühestens schätzen. Nein, weil wenn das Spiel kommt ja erst 2009 in Japan raus, dann wird das wohl nicht vorkommen. Jetzt interessant ist aber, sie werden glaube ich eine erweiterte Version vom Film Final Fantasy machen, von dem CGI-Film, den sie mal gemacht haben. Wo sie ein bisschen länger machen. Ich weiß jetzt nicht, ob es ziemlich vom neuen Final Fantasy Film, es hat ja 2 gegeben, der neue irgendwie heisst Children... Advent Children, oder irgendetwas.
10 Minuten.
Ja, ein bisschen wir. Aber hat gut ausgesehen einfach. Und ich glaube, von dem machen sie eine längere Version. Und sie werden ein Demo von Final Fantasy 13 draufpappen, also auf Blu-ray. Das heisst, weil das ist natürlich so gross, kannst du nicht gut downloaden. Das heisst also, Leute, die den Film kaufen, und können dann auf der PS3 ein Demo zocken. Und das heisst, wenn das andere Spiel erst 2010 rauskommt...
Also, man kann das Demo zocken, weil man muss warten, bis die Xbox-Version raus ist?
Nein, das ist natürlich das Demo, das ist anders, als sich für Japan denkt, aber da wir ja Filme bzw. Spiele keinen Kopierschutz haben, also zumindest Spiele kennen, kannst du natürlich den Film irgendwie in Japan reinziehen und kannst noch ein Demo da spielen, also wenn ein bisschen Japanisch kannst.
Japanisch.
Ja, aber wenn du so siehst, du meinst, es ist ein Jahr... Es ist über ein Jahr Pause zwischen, dann kannst du schon sagen, hey, ich habe es schon gezockt. Ich persönlich sehe es ja als Ausgleich in Gerechtigkeit, weil wir Xbox-Besitzer haben ja auch müssen warten mit GTA 4, nur wegen dieser blöden scheiß PS3. Sie sind nicht fertig geworden mit den Entwicklern. Und jetzt die Länge.
Für welche Konsole hast du das GTA 4 gekauft? Gut, nächstes Thema.
Eigentlich nur, dass ich mit euch zocken kann. gut, und die letzte, Microsoft hat ja die Avatars vorgestellt an der E3. Und jetzt am Game Fest Event in Seattle hat Microsoft noch weitere Informationen zu dem Ganzen bekannt gegeben. Und zwar werden die Avatars nicht in brutalen Spielen zur Verfügung stehen. Das heisst, also Gears of War mit Avatars wird nicht der Fall sein. Ansonsten können alle Entwickler die Avatars ins Spiel einbauen, also weil Microsoft gibt...
Kochen mit Jamie Oliver und deinem Avatar, aber einfach nicht
brauchen. Genau, weil man kann den Avatar in 3D und in 2D darstellen. Und, aber Microsoft hat einfach gesagt, momentan nicht für Spiele über 12, Altersfreigabe ab 12 bei uns, sondern nur für Jüngere. Ja, ich frage mich, ob das wirklich schlau ist, weil... Xbox, ich meine, das haben ja auch viele Ältere und wenn sie das Zeug schon richtig möchten vermarkten, dann sollen sie es doch im Entwickler überlassen, ob er das machen will. Ich meine, Epic Software wird das sowieso nicht in Gears of War einbauen, es würde ja gar nicht passen. Oder? Also,
ja.
Aber es ist jetzt halt eine Limitierung. Ja, was sie auch noch dazu gesagt haben, ist, sie sehen es nicht falsch, wenn sie vielleicht Kohle werden verlangen für gewisse Zusatzsachen bei den Avatars, also neue Kleidungsstücke oder so. Aber dazu mehr in der nächsten Sektion, und zwar wäre das Rumors.
Ja, machst du gerade weiter in dem Fall mit den Avataren?
Ja, mache ich da gerade weiter.
Dann komme ich dann auch mit meinem Lotus.
Gut, ja. Eben, wie schon angekündigt, Microsoft, der John Shepard, Xbox Live Software und Service Chef, hat gegenüber einem amerikanischen Magazin gesagt, dass es doch in Erwägung könnte ziehen, für Kleidungsgegenstände in späterer Zukunft dann erst, für die Avatars Microsoft-Punkte zu verlangen. Das heisst, ich will die Levi's Jeans, die kostet mich 50 Points. So etwas in die Richtung.
Das ist aber eine billige Levi's.
Ja, ja, gut, ich nehme jetzt mal.
Das ist mehr ein M-Budget-Jeans.
Ja, gut, ganz abzocken wären sie, hoffen wir es die Leute schon nicht. Aber was meinst du? Wie siehst du das? Ist das eine Möglichkeit, die sie könnten machen? Oder denkst du, das ist ein dummes Geschwätz?
Ich traue alles. Also, wenn es darum geht, Geld zu verdienen, ich meine, das Microsoft-Punktesystem ist gemacht für so Mikrotransaktionen. Mhm. Von dem her gesehen, ist es eigentlich nur eine logische Folge, dass sie es probieren.
Ja, ich sehe das eigentlich auch so, weil wenn sie chargen ja schon für irgendwelche Hintergründe und Gamers-Tag, auch wenn das nur eben Mikrotransaktionen
sind. Ja, es sind halt, was sie so umgerechnet, vielleicht 10 Rappen, 50 Rappen, weißt du?
Ja, das kommt ja noch dazu. Keine Sau weiss genau, wie viel das an mich. Weiss einer, was 50 Points sind? Keine Sau weiss, was 50 Points sind.
Ja, eben, wenn du 100.000 auf das Mal kaufst, kostet es nicht gleich viel, wenn du nur, weißt du auch nicht, was das Minimum ist, wo man Punkte kauft. 5.000, 10.000.
Ja.
Aber also, das kommt dann noch dazu. Also, ich habe das Gefühl, wenn sie sehen, dass die Leute für das Geld ausgeben, warum nicht? Also ich meine, wir haben es bei Sims gesehen.
Ja.
Was da für Kleinigkeiten Geld ausgegeben wird. Und, ob ich, ob,
ja. Und in Asien funktioniert das Modell ja recht gut. Ich glaube zum Beispiel, dort ist FIFA 08 komplett gratis. Es wird rein mit Werbung und so Zusatzzeugen finanziert. Eben auch so Micropayment-Sachen, wo du noch Sachen kannst kaufen. Ich weiß nicht, Schuhe?
Also.
Keine Ahnung. Und das scheint das Konzept zu funktionieren. Also darum sehe ich es auch. Also wenn ich es jemandem zutrauen würde, dann sicher Microsoft trotz allem.
Ja, und eben, sie haben ja schon die ganze Infrastruktur, also und das System mit diesen Punkten dazu. Also.
Eben, das macht es natürlich auch viel einfacher, als wenn du jedes Mal Kreditkarten musst chargen, weil...
Und noch Nummern verifizieren.
Und dann hast du bei jeder Transaktion kassiert die Kreditkartenfirma ja auch noch eine Gebühr. Und wenn es nur 3 Rappen sind, aber wenn du etwas für 5 Rappen willst verkaufen, sind 3 Rappen halt viel, oder?
Eben ja, also von dem her gesehen, ich kann mir es durchaus vorstellen.
Ja.
Ich finde es auch nicht von dem her gesehen, eigentlich auch nichts Verwerfliches. Oder
ja, so. Ich meine, wer Freude hat, soll das Zeug kaufen. Microsoft wird...
Wer will, soll und wer nicht will, der soll es sein.
Sony wird es, glaube ich, auch machen bei Home. Sie möchten ja auch gewisse Sachen, so ein gewisses Inventar, dass du deine Hütte kannst besser einrichten kannst. Wird ja, glaube ich, auch gewisse Sachen werden kostenpflichtig sein. Also wenn jetzt ums Verrecken eine hure geile Stereoanlage willst, musst du halt blechen, oder?
Blechen.
Gut. Dann kommen wir zu deinem Lotus da.
Ja, ich als passionierter Lotus-Fahrer, nicht wahr? Haben wir schließlich eines der ersten Autos, die ich mir im GT5 Prolog posten musste. Es geht darum, Polyphony Digital, Entwickler von GT5 Prolog, die haben ja schon mit Nissan zusammengearbeitet und gleichzeitig, wo das Auto in Tokio ist vorgestellt wurde, ist das Auto dann auch im Spiel verfügbar gewesen. Mhm. Wenn mich nicht alles täuscht. Und jetzt hat jetzt muss ich schauen, ich glaube Ende Juli gesehen, hat sie in London so eine Autoausstellung, London Motor Show hat das Ding, glaube ich, geheissen, gegeben. Mhm. Und da haben sie gross angekündigt, also Sony, Polyphony Digital und Lotus, dass sie werden zusammenarbeiten. Und ja, nicht ganz zufällig hat jetzt Lotus ein neues Auto, das sie rausbringen wollen. Das Auto heisst Lotus Evora. Mhm. Und an dieser London Motor Show hat es offenbar extra eine Version gegeben vom Gran Turismo 5 Prolog, wo man mit diesem Auto herumfahren
konnte. Aha, aha.
Und ich habe noch ein bisschen gegoogelt danach und so auf den einschlägigen, vor allem englischen Autoseiten, haben sie sich... Ja, das war überall News gewesen, weil das war irgendwie das erste Mal gewesen, dass man das Interieur von diesem Auto sehen durfte. Notabene in einem Videospiel. Ja. Und ja, jetzt sind natürlich Gerüchte um, ob es dann nicht in Zukunft oder in nacher Zukunft irgendein Update oder so wird geben für PlayStation 3 Besitzer, dass man dann so das, so das Otto-Normalverbraucher mit diesem Auto darf rumblocken.
Ja, ich denke, die Möglichkeit besteht schon. Ja, weil es gibt ja schon Gerüchte über, also Gerüchte hat es ja schon vor längerem gegeben wegen dem Nürburgring. Haben wir ja auch schon gesehen.
Ja, nur eben, Hankerum, einerseits traue ich es ja zu, Hankerum bei GT5, also die Zyklen zwischen den verschiedenen Updates, bis irgendwann einmal etwas kommt, das sind ja fast Jahrhunderte dazwischen. Also, ja... Ich meine, beim Nissan haben sie es wirklich, glaube ich, auf das Datum hergebracht und beim Lotus ist bis jetzt noch nichts gekommen.
Es ist natürlich beim Nissan auch, es ist ja eigentlich vom Cover und überall, oder? Es ist ja auch das Auto
schlechthin.
Ich denke, mein Auto, es ist ja definitiv fertig, es ist ja gemacht im Spiel, sonst hätte man sie nicht können zocken. Die Frage ist natürlich, ob sie das möchten verkaufen, also mit Downloadable Content, wo musst du blechen, ob sie ein Update rausbringen gratis, ist schwierig zu sagen. Wenn das kommt, würde ich sagen, ja. Ich denke nicht, dass sie das erst im Final-Spiel rausbringen. Die Frage ist eher, in welcher Form? Ob da gratis
im Herbst? Ja, eben, hankerum, es hat ja keiner, also in dem Sinne zu keiner irgendwie grosse Ankündigung gegeben.
Nein, also GTTV, ich meine, haben wir ja 20 Minuten darüber geredet, das ist schon gekommen.
Ja. Und,
aber das Schadensmodell haben sie auch versprochen auf Herbst, also von dem her. Mal schauen, es ist noch nicht Herbst, also.
Ja, wenn ich raus schaue, ist Herbst. Aber.
Ja, heute schon, aber der letzte Tag war doch schön.
Ja. Aber wir werden es sehen. Also ich würde mich freuen, ja, falls ein Auto
kommt. Ich auch, es ist ein Top-Spiel, haben wir extra Steuer angekauft für das Game. Dann komme ich zu einer Microsoft-News natürlich wieder. Too Human hat sich über 1 Million Mal vorbestellt. Stimmt das oder stimmt das nicht? Beziehungsweise hat über 1 Million Vorbestellungen. Too Human, das hat ja alle Rekorde gebrochen. Es gehört zu den meist downloadeten Demos. Und zwar auch ebenfalls. Über 1 Million Mal ist das runtergeladen worden. Too Human, so ganz kurz anzureissen, das ist so ein bisschen am einfachsten zum Vergleichen mit Diablo.
Oh, Hack and Slash.
Hack and Slash. Mit online, zwei Player. Man streitet sich, ob es wirklich so gut ist wie eben also, Diablo.
Halt ich bin jetzt ketzerisch und tue ein bisschen. Wie sagt man, Vorurteil ausplagieren so für einen dummen Durchschnittsamerikaner mit den Affenpranken. So ein bisschen möglichst viele Knöpfe in möglichst kurzer Zeit drücken.
Ja, ich weiß nicht, ich glaube, mir gibt es vielleicht ein bisschen zu wenig Credits in diesem Spiel. Also, ich denke, es ist gut. Es gibt übrigens ein Demo auf Xbox Live. Eben, ist schon 1 Million Mal abgeladen worden. Ich gehöre nicht dazu, habe es noch nicht abgeladen. Das ist mir ein Zeitproblem. Ich bin auch nicht so Fan von so Games. 1 Million Vorbestellungen tut mir doch sehr viel.
Ja, also was hat man von GT5 Prolog, hat man doch so gesagt, oder?
Ja, aber weltweit. Und wenn da bezieht sich wohl nur auf Amerika, weil das Spiel ja noch kein Release-Datum hat für Europa. Tut mir jetzt also, ja, vor allem wenn man so die Foren liest, das Spiel ist umstritten, sind jetzt die ersten Reviews rausgekommen, die sind zwar okay, also nicht super, aber okay. Und der Typ, der Chef von der Silicon Knights, die Spiele machen, ist ja eh so ein bisschen ein rettbarer Typ, eigentlich so wie wir, Podcast, ewig lang. Aber er hat sogar, es gibt ja das NeoGAF-Forum, wo sich so ein bisschen alles trifft und diskutiert. Und sogar er dort hat ja mal eben reingeschrieben, dass wenn Spiele schlecht sind, also generell schlechte Bewertungen bekommt, also bei Metacritics verglichen, dann wird er irgendwie ein Tag machen bei seinem Account Owned by NeoGAF. Und wenn aber wenn die Kritiken gut sind, müssen dann die Typen vom NeoGAF selber owned by Two Human Tag machen. Oder? Und da hat er sich natürlich, wenn eben NeoGAF tausende von Leuten, die den Kommentar schreiben, das ist heise hoch zwei. Das ist, ja, ist natürlich dann zur Geflame losgegangen und jetzt sind die ersten Kritiker rausgekommen, oder? Und irgendwie das Ende, und ich sage, 7 von 10, aber das ist noch nicht so ein Magazin, das ich jetzt gross als, ja, als super Source würde einstufen. Aber trotzdem, ja, es wird wohl nicht so einfach haben. Man hat schon viel gehört, dass es eben okay ist, aber nicht perfekt. Trotzdem, 1 Million Vorbestellungen, das wäre doch sehr viel. Also, ich weiß nicht.
Ja, es klingt schon krass viel. Und das nur in Nordamerika.
Ja, also ich persönlich denke, das ist, das ist einfach eine PR-Meldung.
Ja, gut. PR-mässig war Microsoft schon immer gut gewesen. Und die, die mit mir zusammenarbeiten.
Ja, ist übrigens...
Und vielleicht hilft sie
ja. Übrigens ein Xbox-Exklusivtitel.
Aber.
Basierend auf der UT-Engine. Nein, Entschuldigung. Sonst würde mich, würd mich der killen. Natürlich nicht auf der UT-Engine, weil sie sind ja wegen der UT-Engine im Rechtsstreit mit Epic. Natürlich nicht. Nein. Es ist eine eigene Engine.
Hallo, Fettnäpfchen.
Ja. Ja, das ist, glaube ich, du hast noch eine, oder?
Ja, und wenn wir gerade zum endlichen Thema sind, Valve, die, die zum Beispiel so einen Knaller wie Half-Life gemacht haben, die haben sich bis jetzt ja immer extrem schwer da, irgendetwas für PS3 rauszugeben, haben sich eigentlich schlichtweg geweigert, für die Konsole zu entwickeln. Und dann hat es kürzlich einmal im Official PlayStation Magazin Meldung gegeben, dass der neueste Horror-Shooter von Valve, Left 4 Dead, auf der PS3 werden erscheinen.
Oho.
Und ja, Valve hat dann ziemlich schnell eins dementiert und gesagt, Jungs, wir nehmen kein Geld in die Finger, für das auf PS3 zu portieren, aber wenn es sich gut genug verkauft, das darf ja gerne jemand anders machen. Mhm. Und das klingt so ein bisschen nach der Orange Box, was ja wo relativ mit grosser Verspätung da ist, auf PS3 ist gekommen, eher mittelprächtig portiert.
Ja, leider, ja.
Und die Dead beim Left 4 Dead wollte sich EA da als Retter aufschwingen und die Portierung auf PS3 übernehmen. Und zwar in-house das Ganze.
Ja, sie haben ja schon die Orange Box gemacht, aber einfach extern haben sie es vergeben. Aber auch EA stört ja. Sind die gewesen, die gesagt haben, wir machen es.
Und eben, die Orange Box ist nicht gerade so der. Also, ich meine, es sind gute Spiele, aber die Portierung ist wirklich nicht. Ja.
Ja, ist halt PC-Spiel. Also, vom PC ist natürlich am besten.
Ja, klar. Ja, klar. Und ja, jetzt werden wir schauen, wie viel Zeit, Geld, Ressourcen da EA reinbuttert, falls überhaupt.
Ja, meinst du, es kommt wirklich?
Ja, also wenn man jetzt die letzten Wochen und Monate gehört hat, wie EA überzeugt ist davon, dass jetzt PS3 der Superknaller wird, könnte ich mir schon vorstellen, dass sie es probieren.
Denkst du, es kommt?
Ja, du, EA hat, ich weiss gar nicht, wie geht es denen finanziell? Ich glaube, die haben schon genug Ressourcen, dass sie es könnten probieren, dass sie einen Fehlschlag könnten riskieren.
Ich glaube, schon wieder Verlust gemacht insgesamt, aber
schon.
Ja, machen sie schon manches Jahr mittlerweile. Aber ja. Scheinbar hast du gleich noch genug Geld dahinter, dass es das irgendwie
läuft. Ja, ich weiss es nicht. Ehrlich gesagt, Left 4 Dead kenne ich ja zu wenig.
Es sollte wirklich mega geil sein.
Ankerum, wir kennen Valve Entertainment, oder wie heissen sie mit vollen Namen? Valve, irgendetwas?
Kann sein, da fragst du mich etwas.
Bin ich auch nicht mehr. Ich meine, die Games, die sie gemacht haben, die sind halt einfach eben... Ich sage Half-Life.
Ist wohl der Shooter schlechthin. Oder mindestens ja, Genre wieder ein bisschen belebt hat. Und
ja, also ist für mich definitiv ein Meilenstein.
Team Fortress, Counter-Strike, ich meine...
Ja, Counter-Strike ist nicht...
Ist nicht also, von ihnen, aber ist die gleiche Engine, oder?
Ja.
Engine von ihnen. Also das ist...
Ist also schon ein, wie sagt man dem, ein Spieler auf dem Markt, den man nicht vernachlässigen kann.
Ja.
Also ein Hersteller, von dem her gesehen. Vielleicht hat sieht EA irgendwie die Chance, davon mitzuprofitieren.
Ja,
und EA, wenn es um Geld geht zu verdienen und auch wenn es darum geht, ausgelutschte Serien auszuquetschen, bis nichts mehr zu holen ist, ist EA immer zu brauchen.
Ja, also ich denke auch, ja, ist noch schwierig. Also ich vermute, es kommt, aber mit grosser Verspätung, so wie Bioshock jetzt kommt, mit Verspätung. Auch wenn es dann ein bisschen vielleicht sogar nicht schlecht ist, also mit allen Downloadable Content noch dazu. Die Frage ist halt immer, wie so eine, ob so ein Spiel sich dann halt noch verkauft, wenn es ein Jahr später kommt. Oder? Ja. Weil es kommen dann in diesem Jahr dann wieder neue Sachen. Oder?
Ich meine, die Orange Box war ja nicht gerade der Verkaufshit.
Das weiß ich eben nicht. Das hat mich mal Wunder genommen. Genauso wie Unreal Tournament, das ja zuerst auf der PS3 gekommen ist. Hat mich einfach mal Wunder genommen, wie sich das generell verkauft.
Also beim Unreal Tournament weiß ich es nicht, aber jetzt von der Orange Box hat jetzt nie irgendwie gehört, dass sich das super verkauft hat.
Ich weiß einfach, dass es einen Haufen Leute gibt, die meckern, oder? Die da die Petition machen, Online-Petition, um sich melden kann. Orange
Box. Ja, aber ich glaube, das hat mehr oder weniger zu tun, dass die Leute halt Valve schon von vorher kennt haben und
ja, aber da geht's ja drum,
gewisse Erwartungen hatten, halt eher ein bisschen fanatischer sein als ein Durchschnittsgamer und von dem her gesehen.
Gut, ich habe das mal angeschaut. Also, da geht es eigentlich nur darum, dass sie endlich Patches releasen sollen, die gewisse Bugs auf der PS3 fixen. Zum Beispiel kommt der Ton nur in Dolby Surround oder so, wenn du noch über einen HDMI nimmst. Beziehungsweise, ich glaube eben nicht, wenn du HDMI angeschlossen hast, aber den Ton extern nimmst, also so wie ich es mache, nicht über optisch. Bringst du kein Dolby Digital hin. Und so, also wirklich so,
das müsste ich jetzt anschauen.
Also wirklich so kacke Sachen, wo die Leute eigentlich sagen, hey, bringt uns einfach ein fertiges Spiel, bringt einen Patch raus. Und das hat ja mal geheißen, es kommt ein Patch. Ich weiß nicht, ob wir sogar im allerersten Podcast darüber geredet haben. Aber,
es könnte noch sein, aber der Patch ist
nicht da.
Im Dev0.
Der ist Dev0, der ist irgendwo in der Datenleitung verloren gegangen. Da hat man sich nach Sony Europe geschickt. Und irgendwo, ich weiß nicht, ist dort im Papierkrieg verloren gegangen. Also,
ja, aber die retro-marische Version ist noch nicht fertig.
Ja, ich glaube, das wäre es gewesen von den Rumors.
Ja.
Und wir haben ja das mal keine Endcredits.
Separat rentet tun wir auch nicht. Wir haben ja wieder einmal genug.
Wir haben genug gerentet, ja.
Über
das Spiel eben Spider-Man 2, das wir ja im letzten Podcast angekündigt haben, werden wir vermutlich im nächsten, beziehungsweise vielleicht erst im übernächsten Podcast.
Eher im übernächsten.
Ich habe sie schon gespielt. Ich bin ja schon fleissig gewesen. Knapp eine Stunde. So wie man es.
Ja, ich habe halt bei Bad Company aufholen, weil ich viel später eingestiegen bin als
stimmt, dafür hast du jetzt alle überholt.
Jawohl. Ja, so ein bisschen Ego-Boost muss schon sein.
Das war, glaube ich, unser längst Podcast.
Ja,
und,
doch.
Und das sogar nur das zweite, obwohl wir eigentlich gesagt haben, oh, kurz. Aber ja, halt über das Spiel, wir haben dort lang geredet. Und auch jetzt, der Schluss zögere ich noch ein bisschen raus. es gibt auch nicht mehr zu gewinnen. Also für die, die jetzt gewartet haben, ob es irgendeinen Wettbewerb gibt, gibt keinen. nein, also ich, ja, von mir aus wäre es das eigentlich gesehen und ich verabschiede mich von unseren treuen Hörern.
Ja, die es bis zum Schluss ausgehalten haben.
Ja, ich wünsche. Ciao zusammen.
Ja, schönen Abend. Tschüss zusammen.